Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos. Die 92. Saison in La Liga wird am Freitag angepfiffen. 92, das ist eine ziemlich starke Zahl. Wir haben auch so eine starke Zahl. 4. Denn das ist schon die 4. Tiki-Taka-Saison, seit wir 2019 an den Start gegangen sind mit mittlerweile 144 Folgen, ja. Ob es jetzt erstmals in der Tiki-Taka-Ära, ob der Meister da mal nicht aus Madrid kommen wird, vielleicht ja mal aus Barcelona, da ist ja einiges was passiert. Espanyol zum Beispiel hat einen guten Trainer und so weiter. Daran habe ich trotzdem meine Zweifel. Dafür ist heute unsere große La-Liga-Vorschau da. Darüber diskutiere ich natürlich nicht nur heute, sondern auch in der ganzen Saison 22-23 mit Alex Troika, moin!
Moin! Wie du mich hier introduced, als wäre ich noch nie dabei gewesen. Ne? Mit Special-Gast Alex Troika übrigens. Schöne Grüße an dich. Du bist mal wieder nicht zu Hause. Wir steigen ja eigentlich traditionell immer in unsere Podcasts damit ein, wo du dich rumtreibst, weil du so selten daheim bist. Wo bist du diesmal?
Es ist immer in Deutschland. Ich bin heute Morgen noch aus Eisenach zurückgefahren zu meinen Eltern nach Hitzelrode. Ich war für eine Nacht mit in Eisenach. Da ist jetzt noch Stefanie und Louis geblieben mit ihrer Familie. Nach der Taufe am Samstag, die haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt wieder hier, da ist ein Festival, aber auch nur irgendwie für ein, zwei Tage für mich. Mittwoch Supercup, Freitag dann jetzt Mixel heiratet da muss ich als Trauzeuger da bla bla bla. Ich bin, ja, weiter viel on the way. Noch ist ja Sommer, noch darf man das, aber es geht wieder los. Also ich muss jetzt meine Kilometer langsam mal wieder runterschrauben.
Ja, und langsam mal wieder in die Heimat, wenn es dann nächstes Wochenende losgeht. Mhm. Wir hatten eine ziemlich lange Sommerpause, auch eben, weil du immer unterwegs bist, ständig woanders, hier Ostsee, da Spanien, da, keine Ahnung, Festival X, Festival Y, was auch immer.
Sorry.
Immerhin eine Folge hatten wir im Sommer geschafft, nämlich zu dem, was der FC Barcelona da so treibt. Also Mega-Deals, Mega-Transfers, Shady-Deals, wie auch immer. Mhm. Das große Thema Barca-Transfersommer. Koundé, Lewandowski, wie sie alle heißen, gibt es als Sonderfolge. Letzte Woche kam die raus. Die meisten haben es von euch schon gehört, aber sei nur nochmal erwähnt. Wer also wissen will, was da bei Barca los ist, hört euch diese Folge an, weil wir werden zwar in der jetzigen Folge sehr, sehr viel besprechen, natürlich auch den ein oder anderen Transfer, aber das Hauptaugenmerk liegt diesmal eben nicht auf Barca, sondern auf allen 20 Liga, La Liga-Clubs und eben dem ein oder anderen vielleicht spannenden, interessanten Transfer. Aber wer allgemein die ganzen Hintergründe zu dem wissen will, was Barca da treibt, die letzte Folge anhören.
So. Ja, die kam ja auch ganz gut an. Es herrscht auf jeden Fall wieder Tiki-Taka-Euphorie. Viele freuen sich, dass es wieder losgeht. Uns hat auch der Patrick geschrieben, einer unserer Patreons vom Wegen, nach dieser Barca-Spezialfolge. Ich muss mal ganz kurz wieder ein Lob aussprechen. Ich hatte echt ein bisschen Schiss vor der Barca-Folge, aber ihr habt die Situation größtenteils sehr schön von mehreren Seiten beleuchtet und so den Zuhörer die Möglichkeit gegeben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Bravo. Ja, da könnte man mittlerweile fast schon wieder was Neues aufnehmen. Spezial mit De Jong hier und diesen irgendwie Scheinfirma gegründet. Und jetzt laufen auch die Ratten durchs Camp Nou und so weiter.
Die Ratten laufen durchs Camp Nou?
Da gibt es ja jetzt so ein neues virales Video, hast du noch nicht
gesehen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ratten im Camp Nou.
Ja, Thema De Jong werden wir heute nicht schaffen in der Folge, weil es soll auch nicht um die shady, seltsamen Mega-Deals des FC Barcelona in jeglicher Art und Weise gehen. Aber wer das De Jong-Thema nachlesen will, barcawelt.de. Ganz frischer Artikel, da könnt ihr es euch immerhin anlesen, worum es da geht. Wir wollen, wie gesagt, eher auf die neue Saison und wirklich mal sportlicher sprechen, denn das Sportliche kam ein bisschen zu kurz, völlig normal. Sommer ist Transferzeit, klar, aber nichtsdestotrotz, wir wollen wirklich auch ein bisschen sportlich in die Saison blicken, auch sportlich natürlich darauf, was der FC Barcelona so treiben könnte. Stichwort Einleitung, neuer Meister, vielleicht aus Barcelona. Ich habe das schon hingehört.
Diego Martinez,
bei deiner leichten Spitze mal wieder, die ist mir schon aufgefallen.
Was ein Zufall. die Euphorie für La Liga da ist da, die neue Saison auch eben für Tiki-Taka. Wir hatten ja schon in unserem Barca-Spezial viele neue Patreons angekündigt, angemeldet. Da nochmal herzliches Hallo und auch nochmal Hola a todos. Jetzt kamen ein paar neue dabei. Rafael Gardos Garcia ist ein alter Real Total Mitarbeiter. Er hat heimlich bei uns mitgehört. Jetzt hat er sich da auch angemeldet. Ich glaube, der hat aufs Tippspiel geschielt. Wie wahrscheinlich David Müller auch, der ist Barca-Fan, sogar ein VIP jetzt. Don Niklas hat noch nicht geantwortet, woher, welchem Lager der entstammt. Dann gibt es den Martin aus Österreich, Madridista. Kieran Gersbeck ist auch ein Madridista aus Den Haag. glaube, da ist er bestimmt nur kurzzeitig mal. Noah Frank, den habe ich mal vorm Clásico in Madrid getroffen, in der Bar vom Tony, auch ein Madridista. Der hat uns noch geschrieben: Ich verfolge euren Podcast schon von Anfang an, habe mich jetzt endlich dazu entschlossen, euch auch finanziell zu unterstützen für die tolle Arbeit, die ihr seit Jahren jetzt schon abliefert. Dafür wollte ich euch insbesondere danken, noch beglückwünschen. Ihr seid wirklich zwei sehr sympathische Fußballfachmänner. Das ist mal wieder Ritterschlag, oder?
Das geht runter wie Öl, ne? Du hast es schon angesprochen, auch von mir herzlich willkommen an alle Patreon. Schön, dass ihr uns supportet. Ziemlich geil, wie die Community wächst. Gefällt mir mega gut. Ich glaube, wir sind im Tippspiel roundabout 70 Leute mittlerweile. Richtig, richtig heftig. Gab einige Neuanmeldungen. Also wer dabei sein möchte beim Tiki-Taka-Kick-Tipp-Tippspiel, exklusiv für unsere Supporter, für unsere Patrons, also patreon.com/tikitaka-podcast, Link gibt es natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen oder hier in den Beschreibungen des Podcasts, darüber anmelden, dann bekommt ihr den Link zugesendet, könnt dann bei unserem Tippspiel mitmachen, mit eben roundabout 70 anderen euch messen und ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht, es gibt natürlich wieder Bonusfragen, unter anderem tippen wir natürlich, wer steigt ab, wer wird Meister, wo gibt es die erste Trainerentlassung, das wird schon ziemlich knifflig,
das ist cool.
Da tue ich mich sehr schwer, gebe ich ehrlich zu, welcher Torwart gewinnt die Trophäe Zamora, gab es ja letzte Saison schon einen Tipp, wer erreicht die Champions League, also wir tippen die Top 4 und wer landet auf Platz 5 und 6, auch das als Bonusfrage getippt, wer wird Torschützenkönig. Ich glaube, da könnten sich die beiden Lager, das Weiße und das Blau-Rote, schon trennen. Oh. Und Special-Bonus-Frage aus der Feder des Alex T. Wie viele Tore schießt Eden Hazard in dieser Saison?
Ja, ja.
Ich muss sagen, die Bonusfrage gefällt mir ganz besonders gut.
Mehr als fünf.
Da kann man auch tippen. Gibt natürlich pro Tipp dann 5 Punkte. Also, wir tippen nicht nur jeden Spieltag, sondern eben auch diese ziemlich amüsanten, interessanten Bonusfragen. Deswegen an alle, die schon dabei sind im Tippspiel, nicht vergessen, die Bonusfragen zu beantworten. Eine Woche habt ihr noch Zeit, ein bisschen zu knobeln. Vielleicht hilft euch ja diese Sonderfolge, um eben dann Champions League, Absteiger und Fünfter und Sechster zu tippen.
Die sich noch nicht angemeldet haben, aber das noch tun werden, da nur die Bitte, wenn ihr euch anmeldet, dann bitte möglichst mit dem gleichen Namen wie bei Patreon, damit wir euch auch immer zuordnen können. Ich sehe zum Beispiel, da ist der 26. April 1903 und ich weiß, das ist der Max, unser Super League Abonnent, das ist das Gründungsdatum von Atletico, der hat, glaube ich, auch so einen Instagram-Kanal. Ich sehe auch noch, Aurelia ist dabei, ich glaube, das war letztes Jahr auch noch nicht der Fall. Also da möglichst die gleichen Namen, damit wir immer wissen, wer hier wer ist. Beim 87er war das letztes Jahr auch so ein bisschen, wer ist das nochmal? Aber es ist der Benjamin, der ist ja dann Zweiter geworden. Aber kriegen wir alles hin.
Genau, dann also möglicherweise mit dem gleichen Kicktipp-Namen wie Patreon-Namen und optimalerweise, wenn ihr uns die Patreon-DM schickt, die Privatnachricht, dass ihr mit dabei sein wollt, damit ihr den Link bekommt, bitte die E-Mail-Adresse dazu schicken, denn die wird bei Patreon nicht direkt angezeigt. Das ist immer ein komplexes
Ding. Drei Klicks weiter geht schon.
Wenn da 20 Nachrichten auf einmal kommen und das war jetzt tatsächlich binnen einer Woche roundabout so der Fall, würde es natürlich helfen, direkt die E-Mail. Also nochmal der Hinweis, Kicktipp, es geht richtig ab. Es wird natürlich wieder am Ende Preise geben, so wie letztes Jahr. Auch da nochmal der Hinweis für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht, also die Barca-Spezialfolge nicht angehört haben. Ihr könnt euch auch die YouTube-Folge anschauen, wo wir die drei Tippspielsieger gekürt haben. Es gab Pokale, es gab ein exklusives Video auf unserem YouTube-Kanal. Ein Trikot gab es, genau. Kann man sich alles nochmal in Ruhe angucken. Ist ja quasi mehr oder minder zeitlos. Und ihr bekommt einen Vorgeschmack für diejenigen, die letztes Jahr eben nicht mitgetippt haben, was uns diese Saison erwartet, beziehungsweise am Saisonende die Sieger des Tippspiels erwartet. Also es lohnt sich, es macht mega Spaß, es gibt Preise, es gibt natürlich viel Häme und Hass für diejenigen, die falsch tippen über die ganze Saison. Ich hab Bock, ich freue mich richtig.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, aber wir sind hier für die große La Liga-Vorschau, da haben wir einiges vorbereitet. Wir wollen da erstmal generell über La Liga reden, was vielleicht so besser werden muss, was anders wird. Die 20 Teams möglichst durchgehen, ja, das muss irgendwie alles im Rahmen bleiben, damit es nicht eine 2-Stunden-Folge wird. Am Ende natürlich ein paar Prognosen. Es sind einige Fragen auch gekommen, da vielen Dank schon mal an Fabi, Yusuf, Raoul, Marcel, Max, Jonas und unser Neuer, der Jona, hat uns auch gleich was gefragt und geschrieben. Also es wird dann alles so nach und nach bei den jeweiligen Teams kommen, aber so generell La Liga. Es ist jetzt die 92. Saison, hatte ich schon gesagt, und es wird jetzt die letzte Saison mit einer bestimmten Sache sein. Aber ich glaube, da kommst du jetzt nicht gleich drauf, was damit gemeint ist. Also nur noch in dieser Saison wird es geben.
Nur noch in dieser Saison wird es geben.
Das ist ein kleines Detail. Das ist der Beiname La Liga Santander.
Ach so.
Endet.
Ja, da,
die Kooperation.
Nee, das wusste ich. Es heißt ja EA Sports.
Dann. Genau, La Liga
aber EA Sports ab nächstes Jahr. Dass es eine Beisache ist, ich hätte schon gedacht, dass es eine größere Sache ist. Aber gut.
Echt, findest du?
Ja, gut.
Das Spotify Camp Nou ist auch eine große Sache.
Sponsorname, das ist schon klar. Ja. Aber ich dachte, du kommst jetzt auf irgendwas anderes zu sprechen.
Nee.
Also Name ändert sich. FIFA gibt es ja dann auch nicht mehr, ne? FIFA
ist dann EA Sports FC.
Genau, EA Sports Football Club. Komischer Name irgendwie, ne?
Ja. Wird schon gehen. Irgendwie. Vielleicht spiele ich es dann auch mal wieder irgendwie. Seit vor 5 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal gekauft und dann auch nicht richtig gespielt. Aber ja, wir sind bei La Liga. Es muss ja auch ein bisschen was besser werden. Wir hatten ja schon in den letzten, eigentlich fast schon Jahren immer mal wieder gesagt, La Liga hat hier und da nachgelassen. Es ist immer noch die Liga, die Top-Liga in Europa mit den durchschnittlich wenigsten Toren. Also wir reden von 2,5 Toren pro Partie im Schnitt in La Liga. Zum Vergleich, Bundesliga liegt bei 3,1, die Premier League bei 2,8. Da geht schon einiges vom Toreschnitt. Und auch das Alter merkt man mehr und mehr, dass irgendwie La Liga somit die ältesten Spieler hat. Ich glaube, das Durchschnittsalter laut Transfermarkt liegt bei 27,5, Premier League bei 26, Bundesliga bei 25 sogar. Und man merkt schon irgendwie, so ein Joaquin will immer noch nicht aufhören mit 41, hängt noch ein Jahr dran, Diego Lopez. Es wurde bei Espanyol verabschiedet, aber ist jetzt zu Rayo, hat noch Bock. Pepe Reina ist zurück nach, ich glaube, 17 Jahren im Ausland, ist er jetzt bei Villarreal. Also auch so viele, viele alte Haudegen, wo man dann vielleicht auch merkt, das ist ja cool, dass sie zurückkommen. Joaquin, Legende, gar keine Frage. Aber irgendwie fehlt dann da auch der Platz vielleicht für Junge, für Torwarttalente. Jetzt Lucas Zidane ist aktuell vereinslos. Also La Liga, wenigste Tore, älteste Spieler sind vielleicht nicht so die besten Sachen.
Stichwort alter Haudegen, der zurückgekehrt ist, auch wieder in La Liga dabei. Christian Stuani. Der 35-jährige Stürmerstar von Girona, der sie wieder hochgeballert hat. Ja. Und der drückt zwar den Altersschnitt mal wieder nach oben, aber sollte auch den Toreschnitt nach oben drücken. Denn wir sprechen später natürlich über Girona ausführlich, aber es passt halt aktuell zum Thema. 22 Tore in der letzten Saison geschossen. 29 hat er auch schon geschossen für Girona. Und 19 und 21 waren auch dabei. Also der schießt regelmäßig richtig Tore, trotz fortgeschrittenem Alter. Der weiß, wo die Kiste steht. Also wer weiß, vielleicht gibt es ein paar Türchen mehr mit ihm, auch wenn er auch den Altersschnitt nach oben hebt. Aber das ist mir zum Thema alter Haudegen eingefallen, weil da muss ich sofort an ihn denken.
Da gibt es noch ein paar andere. Ich weiß noch gar nicht, wo Jorge Molina mittlerweile ist oder ob der mit Granada runtergeht. Aber gut, in La Liga gibt es ein paar Sachen, die man besser machen kann. Es gibt auch in La Liga den zweitschlechtesten oder zweitrötesten Transfersaldo mit einem Minus von minus 220 Millionen Euro. Jetzt in diesem Transfermarkt hat nur die Premier League noch mehr ausgegeben und weniger eingenommen. Das ist die Bundesliga und andere wirtschaften da vielleicht auch ein bisschen besser. Wir haben weiter sinkende Zuschauerzahlen. Also es gibt einiges zu verbessern und jetzt die paar neuen Spieler, die da sind, so viele sind es ja dann auch nicht. Da gibt es immer noch das große Problem. Darauf hat uns auch Fabi Manita, auch einer unserer neuen Patreons, darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell nur so rund ein Viertel aller Neuzugänge registriert ist. Also, dass da fast alle La-Liga-Clubs Probleme haben. Selbst der FC Sevilla ist nicht nur Barca. Betis hat mal angesprochen, die müssen jetzt auch irgendwie von ihrem Ticket-Einnahmen-Ding irgendwie schon teilweise Prozente verkaufen, um irgendwie Spieler zu registrieren. All das trotz des CVC-Deals, was ja die meisten Vereine mit abgeschlossen haben fürs schnelle Geld in den letzten Monaten. Und da eben noch ein großes Problem, dass Neuzugänge nicht registriert werden können, dass man jetzt gucken muss, wie kriegen wir Frenkie de Jong weg? Bei Betis hieß es jetzt irgendwie, Alex Moreno müsste gehen, der hat dann aber klargestellt, es gibt ein Angebot, aber ich will bleiben bei Betis, der Linksverteidiger. Also das bleibt schon auch noch spannend, die finanzielle Situation vieler Vereine. Aber das kennst du ja.
Ja, da sieht man aber vor allem, dass natürlich vor allem in Deutschland in der Berichterstattung das Hauptaugenmerk immer auf Barca und rund um das Finanzchaos bei Barca und die ganzen fast schon Mauscheleien, die da getrieben werden, also die finanziellen Deals und so. Darauf liegt das Hauptaugenmerk in Deutschland, aber man sieht eben, andere Vereine haben auch enorme Probleme, unter dem Salary Cap ihre Spieler zu registrieren. Also dieser Salary Cap, den nur La Liga hat, der bindet einfach den Vereinen die Hände, das macht das Leben, das wirtschaftliche Leben, das finanzplanerische Leben oder eben auch die Kaderplanung einfach enorm schwer. Auch Atletico Madrid hatte am Anfang wochenlang Probleme, Axel Witzel zu registrieren. Konnten sie auch nicht direkt.
Ja,
kennt
stimmt.
man in der Bundesliga gar nicht, ist in La Liga einfach für viele Vereine der Fall. Du hast es gesagt, aktuell bei Betis, die können auch ihre Neuzugänge noch nicht registrieren. Man bekommt das nur eben, also bei Betis, Valencia, wie sie alle heißen, nicht so mit wie das, was Barca treibt, weil Barca halt einfach viel mehr im Fokus ist.
Ja.
Aber man sieht, alle Vereine haben da einfach Probleme und diese...
Fast alle.
Viele Vereine haben mit diesem Salary Cap, mit dieser Gehaltsobergrenze von La Liga einfach Probleme und das ist ein kniffliges Ding einfach. Also das hält uns auch in Atem, auch weiterhin. Aber nichtsdestotrotz, versuchen wir trotzdem jetzt mal sportlich zu werden.
Ja. Irgendwie. Sportlich werden wir. Es geht, wie gesagt, am Freitag los, 12. August. Die Saison geht dann bis zum 4. Juni, nur um grob die ein paar Daten abzuarbeiten. Zwischen 21.11. und 18.12. ist ja dann die WM, sprich auch noch davor, irgendwie ein, zwei Wochen Vorbereitung. Also es wird schon da schon mal eine spannende Saison, dass man jetzt erstmal viele englische Wochen hat. Die Champions-League-Gruppenphase ist ja auch in, ich glaube, irgendwie 7-8 Wochen am Stück und dann eben nach der WM wird auch wieder vieles gequetscht werden. Wir haben den ersten Klassiko um den 16. Oktober rum. Der ist im Bernabeu und den 18. und 19. März ist dann im Camp Nou der zweite Klassiko. Wir hatten jetzt erst, wundert mich fast auch ein bisschen, erst 3 Trainerwechsel in La Liga und die sind ja auch schon wieder ein paar Tage her. Weißt du noch, wer alles das war? Wo es Trainerwechsel gab?
Du meinst nach der Saison? Oder?
Ja, wo jetzt neue Trainer einfach.
In der Sommerpause.
Wo jetzt neue Trainer.
Ja gut, weil Werder ist beim Athletic-Club neu. Mhm. Das war ja wegen den Präsidentschaftswahlen, hat sich das ja hingezogen.
Ja.
Das ist der erste, der mir einfällt. Und jetzt aus dem Stegreif.
Valencia natürlich, oder wie eigentlich auch jedes Jahr. Dort
genau,
ist auch einmal Gennaro Gattuso gelandet.
Gattuso bei Valencia neu. Ja.
Und hatte ich vorhin schon genannt, einen? Espanyol, Meisterschaftskandidat, jetzt mit Diego Martinez.
Ach so, war das erst
Kleine. Das war jetzt, also, ja.
Ja, das war ja nach Saisonende, oder?
Ja, hat halt noch kein neues, hat noch kein Pflichtspiel bestritten, aber da geht halt ein neuer Trainer an den Start, so meine ich das.
Ach so, ja, okay.
Naja, nur sportlich arbeiten. Wir haben uns verabschiedet schon von Levante, Alaves und Granada. Dafür sind 3 Clubs aufgestiegen, die irgendwie auch so einen Investoren-Background haben. Also Almeria war ja Zweitligameister, die gehören dem, wie heißt der, Scheich Al-Scheik oder so. Der FC Girona ist da, die gehören zur City Group, also denen auch Manchester City gehört. Und Real Valladolid, da ist ein vergleichsweise vielleicht kleiner Investor. Das ist Ronaldo Nazario, der ehemalige Weltfußballer. Und ja, die 3 sind aufgestiegen. Und was meinst du, wie viele Chancen kann man denen zuschreiben, dass sie die Klasse halten? Jetzt von den letzten, in der letzten Saison haben sich ja alle 3 Aufsteiger, Rayo, Espanyol und Mallorca, in der Klasse gehalten, wenn auch Mallorca erst am letzten Spieltag. Ich glaube, Almeria, die waren jetzt mal fällig, irgendwie auch immer oben mitgewischt in den letzten Jahren. Der Scheich Al-Scheik, Turki Al-Scheik ist ja seit 2019 dabei. Natürlich viele Trainer verschlissen, viele Spieler abgegeben und geholt. Aber sie waren jetzt auch die beste Defensive, ist vielleicht auch eher ein bisschen überraschend, und haben mit das jüngste Team in La Liga. Also ich glaube, da kann man vielleicht was erwarten von Almeria.
Trainer bei Almeria ist übrigens Rubi, der damals bei Betis entlassen wurde, war dann, glaube ich, 9 Monate oder so ohne Job, ist dann in die zweite Liga, ja durchaus überraschend, weil bei Betis bei einem Europapokal-Aspiranten eigentlich, aber das lief gar nicht gut, also sie waren ja damals nur so 12. Roundabout, also eine enttäuschende Saison, da wurde er entlassen, dann eben recht lange arbeitslos, ging in die zweite Liga und Aufstieg mit Almeria geschafft. Auf den Hot Seat Almeria, du hast es ja gesagt, die haben ja teilweise alle 4 Monate den Trainer entlassen. teilweise als sie Tabellenzweiter waren,
ja,
und das
stimmt.
Hat dem Besitzer nicht gepasst. Gut, die wurde ja unter anderem entlassen, wenn ich mich nicht täusche, bei Almeria.
Genau.
So. Also bin ich ja auch gespannt, wie sehr Rubi da, der tolle Arbeit geleistet hat, Aufstieg als Meister, klar, super Achievement, aber wie sehr er in Ruhe arbeiten darf, wenn sie, sagen wir mal, 5 Spiele am Stück nicht gewinnen sollten oder lass mal 4 Niederlagen hageln und darunter ein, sagen wir mal, 0-5 im Bernabeu oder so, ob dann hier der Scheich die Ruhe behält, das ist einfach super schwer einzuschätzen. Ist halt immer so, ne? Wenn ein Verein nicht nur einem Investor, sondern wirklich auch einem launigen Scheich oder Oligarchen gehört, dann macht das Ganze sehr schwer zu prognostizieren oder unpredictable, was der so für Launen hat. Und deswegen ist auch Almeria irgendwo unpredictable, um ehrlich zu sein.
Ja, jedenfalls die Andalusier sind zurück, sind ja 2015 abgestiegen, haben jetzt auch schon ordentlich transferiert. Also nur 5 Teams haben ein noch größeres Minus. Jetzt Almeria hat erst 18 Millionen ausgegeben, nur in Anführungszeichen, aber noch nichts eingenommen. Da ist unter anderem so ein junger Brasilianer dabei, Kaiki, Innenverteidiger, aha, Milovanovic, ein junger serbischer Mittelstürmer. Also da, wie gesagt, eins der jüngsten Teams der Liga. Bin ich gespannt drauf, eben weil sie auch eher, oder meine Theorie ist immer ein Aufsteiger. Wenn du 2 Aufsteiger hast und einer ist hat die beste Defensive der Vorsaison gehabt und der andere die beste Offensive, dann sage ich, es hält sich eher die beste Defensive. Also in dem Fall wäre das jetzt Almeria. Und die beste Offensive in der Segunda Division war letztes Jahr Valladolid. 71 Tore in 42 Spielen, das ist ja ein starker Wert. Aber hat man ja auch letztes Jahr schon so gemerkt, selbst wenn du wie Levante eigentlich eine geile Truppe hast, die gut spielen kann und vorne ein paar Namen hast, heißt das nicht, dass du die Spiele nicht trotzdem verlierst. Und gefühlt Valladolid ist für mich noch so ein bisschen, hat vielleicht noch ein bisschen schwächere Aussichten. Die haben jetzt auch ein paar Spieler geholt von Granada, so Escudero, Monchu und so weiter. Asenjo, den Torhüter von Villarreal. Aber ich glaube, die müssen jetzt, da gibt es das Gerücht, dass sie vielleicht ihren Topstürmer verlieren. Das ist Sadik, der könnte vielleicht irgendwie Aller-Ersatz beim BVB kurzfristig werden. Ich glaube, für Valladolid könnte es da vielleicht wieder direkt eher wieder runtergehen, weil jetzt auch vielleicht Ronaldo nicht so einer ist, der nochmal extra mehr reinbuttert, wie vielleicht der Scheich oder wie vielleicht dann auch die City Group bei Girona, oder?
Also Aller-Ersatz bei BVB wird er nicht, denn die holen Modest.
Da bist du mal wieder nicht, bist du mal wieder nicht informiert in deinem Auenland, ja? Ist das Internet schlecht?
Anthony Modest, auch schade.
Ja, Anthony Modest geht zum BVB, ist fix. So. Krass.
Eine Thema, also schon mal abgehandelt. Das andere Thema finde ich übrigens spannend. Kann man auch noch mal ganz kurz thematisieren. Almeria hat mehr als 17 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Das ist eine absolute Hausnummer im spanischen Fußball. Sowieso im generell, wenn man nicht in England ist, geben ja Vereine, die aufsteigen, ob das jetzt Bundesliga ist, Serie A, Frankreich oder Spanien, sehr, sehr wenig Geld auf, bis nie, weil woher soll es denn kommen? In der zweiten Liga verdienst du ja nichts. Also, dass Almeria mit seinem Scheich 17 Millionen plus rausbuttert, ist schon eine Hausnummer und zeigt auch da,
und auch nichts einnimmt. Also
genau, keine Verkäufe. Ja, das ist alles Minus, genau. Minus 17 Millionen plus ein bisschen mehr für Neuzugänge. Heißt also, die sind gekommen, um zu bleiben. Also die meinen das ernst, die greifen da an. Nur wie gesagt, die Thema mit dem launischen Scheich, das ist schwer einzuschätzen, aber grundsätzlich würde ich schon, also habe ich auch ein Bauchgefühl, grundsätzlich, ich glaube, Almeria hält die Klasse. So als reines Bauchgefühl kann das jetzt, du hast ja ein paar Gründe genannt, ich bin da auch bei dir, also wenn der Meister da durch die Liga marschiert und dann meisten Tore schießt oder eine Top-Abwehr hat oder eben optimalerweise beides, spricht das ja schon dafür, dass da sehr viel richtig gemacht wurde. Also 35 Tore nur kassiert, 68 geschossen, die meisten Siege 24, das war schon sehr, sehr gut. Von daher traue ich Almeria wirklich zu, dass sie die Klasse halten, weil sie ja eben auch investieren und weil sie ja eigentlich auch einen sehr, sehr erstligaerfahrenen Coach in Rubi haben. Von daher glaube ich, sind da die Voraussetzungen schon gegeben, dass die Andalusier drin bleiben. Ja.
Bei Valladolid ist der Trainer Pacheta, der hatte mal mit Elche den Aufstieg geschafft, wurde dann entlassen und nur um dann während der Saison bei Huesca angestellt zu werden, ist er mit denen auch abgestiegen. Also ich glaube, Valladolid, die haben auch so viele, irgendwie schon laut Transfermarkt 22 neue Spieler, da sind ja immer viele Leihgaben, die hin und her sind, dabei aber da auch kaum ein Verein mehr. Also irgendwie der Verein muss sich vielleicht da auch erstmal finden, wohingegen beim FC Girona, du hattest schon gesagt, Stuani ist da bestimmt so einer der, also ganz offensichtlich einer der Helden, hat sie ja, glaube ich, auch in den Playoffs da ein paar Törchen gemacht. Yangel Herrera haben sie geholt, finde ich spannend. Der hat jetzt, glaube ich, seine 4. Leihe von Manchester City. Miguel Gutierrez, der Linksverteidiger von Real Madrid, kennt auch der eine oder andere. Und Girona finde ich spannend, weil die wohl öfter auch mal im 3-5-2 spielen. Das ist jetzt auch noch nicht ein System, was standardmäßig oder sich wirklich durchgesetzt hat in La Liga. Und da eben der Trainer Michel lässt da auch gerne mal ein bisschen offensiver angehen. Da bin ich gespannt und glaube, könnte ich mir auch vorstellen, dass Girona mal wieder überzeugen kann. Die waren ja auch in den letzten Jahren immer im Playoff-Finale dabei, sind dann 2021 gegen Rayo im Finale gescheitert, die sind aufgestiegen, Rayo. 2020 sind sie gegen Elche im Finale gescheitert, die sind dann aufgestiegen und jetzt hat Girona auch als Sechster in der Tabelle versucht und zum dritten Jahr in Folge ist der Tabellensechste aufgestiegen. Also schade für Eibar, die waren 12 Punkte besser, aber Girona war mal wieder fällig, dass die jetzt aufsteigen und seit 2019 zurück sind in La Liga, die Katalanen. Willkommen mit dem kleinsten Stadion in der Liga, 13.500 Leute, damit ist nicht mehr Rayo das kleinste Stadion.
Zweite Saison in La Liga übrigens, die Katalanen, wird also zwei katalanische Derbys geben für den FC Barcelona nächste Saison. Auch interessant, eigentlich grundsätzlich finde ich ein sehr sympathischer Verein, aber, großes Aber, sie gehören eben dieser City Group, diesem Geflecht an Vereinen, die ja mit Manchester City verbandelt sind, weil sie eben da eben ein bisschen Wettbewerbsverzerrung betreiben. Also unter anderem, ich glaube neuerdings City Torque oder wie die heißen, in Uruguay gibt es dann einen Verein, es gibt in Melbourne, glaube ich, eine Franchise. Es gibt die Girona ist eine Franchise. New York City, den New York City FC ist eine andere Franchise. Ja. Irgendjemand habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Ich glaube, in Japan haben sie auch noch eine. So, und wovon profitiert dann natürlich so ein Verein wie Girona jetzt? Klar, du kannst ein bisschen Spieler untereinander austauschen. Also du hast Yangel Herrera genannt, der gehört Manchester City, wurde einfach zu Girona ausgeliehen. Von New York City kam ein Mittelstürmer namens Castellanos, ein Argentinier, schön, auch von der Schwester-Franchise bekommen. Und Jan Couto, den kenne ich noch, 20-jähriger brasilianischer Außenverteidiger, ein richtig interessantes Talent, gehört auch Manchester City, wurde jetzt auch an Girona ausgeliehen. Das weiß ich deswegen, weil den wollte Barca damals vor, ich glaube, 2 Jahren verpflichten, hat sich für die Kohle von Man City entschieden, gehört Man City und wird jetzt einfach an Girona verliehen. Warum macht Man City das? Naja, klar, du kannst deinen Talenten, die du eigentlich gar nicht so wirklich brauchst, vor allem die aber nicht gut genug sind für Manchester City, die kannst du halt rumverleihen und die bekommen Spielpraxis und das sind einfach Talente, die sich ein normaler Aufsteiger vielleicht so gar nicht leisten könnte, vor allem weil die halt einfach ganz andere Bezüge haben, weil sie der City Group gehören, als wenn sie bei den anderen kleinen Vereinen dieser Welt spielen würden. Also das ist alles nicht so koscher. Das hat mega Geschmäckle. Girona, ein sympathischer Club, aber dass er der City Group gehört und dass die da ein bisschen Wettbewerbsverzerrung betreiben, weil sie Talente und interessante Spieler hin und her verschieben. Also ein bisschen wie das, was RB Leipzig und RB Salzburg machen. Ne? Wie oft Leipzig da immer wieder, Spieler von Salzburg bekommt, das ist nicht sauber, das ist nicht schön und das hat Geschmäckle für mich, obwohl ich Girona mag und ich freue mich, dass sie dabei sind, weil rein sportlich haben sie es seit Jahren verdient, weil sie so knapp scheitern, aber ja, dass sie der City Group gehört, hat Geschmäckle, to be honest.
Ja. Soweit zu den drei Aufsteigern. Wie da die Prognosen sind, wer die Klasse hält, macht man dann zum Abschluss der Folge. Wir kommen jetzt mal zu alten La Liga-Material. Vorjahresplatz 17 war der FC Cadiz. Die haben sich wie Mallorca ja am letzten Spieltag erst gerettet zum Leidwesen vom FC Granada. Ja, der FC Cadiz hat in seinen 2 Jahren in der ersten Liga Real Madrid öfter mal geärgert und Barca immer geärgert, oder? Ihr habt nicht einmal, glaube ich, gegen die gewonnen. Wir haben ja letztes Jahr eigentlich schon gesagt, eigentlich ist der Code doch entschlüsselt mit ihren 20% Ballbesitz. Gut, da hat jetzt nach dem Trainerwechsel hat sich das ein bisschen, sind es vielleicht jetzt 30% Ballbesitz im Schnitt, also sie sind ein bisschen aktiver geworden, aber haben jetzt auch irgendwie Jens Jönsson ist weg, Carlos Acapo ist weg. Bin ich mal gespannt, ob sich da Cadiz halten kann. Sie sind ja immer noch das mit heimschwächste Team gewesen, haben eins der ältesten Teams der Liga. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr extrem schwierig für sie. Ich glaube, die kann man auch getrost als Absteiger tippen, oder?
Ja. Unser Herz schlägt ja ein bisschen für Cadiz, ne? Ja. Deswegen, ich will sie ja nicht als Absteiger tippen. Nee. Und vor allem, für mich war ja der Job, den Coach Sergio gemacht hat, grandios. Also für mich absolut verdient dann die Klasse gehalten und so defensiv spielen sie ja unter ihm gar nicht mehr. Also das hat sich ja wirklich geändert. Er hat einen 1,40er Punkteschnitt. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber das ist für so einen Abstiegskandidaten eigentlich ein sehr, sehr guter Punkteschnitt. Sie spielen viel aktiver, offensiver, gehen viel mehr ins Gegenpressing, überrennen da teilweise ihre Gegner. Also da ist wirklich ein Ruck durch die Mannschaft, auch spielerisch, auch taktisch gegangen. Und Barca und Real können davon ein Lied singen. Also auch, du warst ja sogar in Cadiz damals beim, wie ging es aus? 0-0? Nee, weiß ich gar nicht.
1-1 am Ende.
So irgendwie sowas.
Vorletzter Spieltag.
Ja, für Real ging es nicht mehr um viel, aber Cadiz hat da mächtig Betrieb gemacht. Barca ärgern sie ständig. Und ich glaube, das passt gut mit Sergio. Also was ich letztes Jahr gesehen habe, hat mir so gut gefallen, dass ich schon sage, wenn die das so weiterspielen können, haben sie Chancen, auf jeden Fall wieder gute Chancen, die Klasse zu halten. Ja. Aber klar, Der Kader ist alt. Ich glaube, so ein Stürmer täte ihn wahrscheinlich schon noch gut, weil so viele Tore schießen sie halt leider auch nicht.
Ja, Negredo ein bisschen eingerostet mittlerweile. Also das wird trotzdem eine große Herkulesaufgabe für den FCK. Die ist ähnliches auch beim Real Club Deportivo de Mallorca. Dort war ja auch eigentlich nur Javi Aguirre, Trainer ebenso als Feuerwehrmann eingestellt. Ist ja auch so ein alter Haudegen. Der hat das da geschafft, natürlich auch am letzten Spieltag noch die Klasse gehalten. Aber ich glaube, er könnte auch gut einer sein, der als erstes geht, weil irgendwie ist er vielleicht so für so ein 10-Spiele-Programm gemacht, aber eine ganze Saison. Jetzt haben die natürlich auch ein paar Spieler verloren. Salva Sevilla ist weg, Kubo ist zurück zu Real, jetzt bei Real Sociedad, Fernandinho zurück zu Villarreal. Immerhin konnten sie Muriqi fest verpflichten. Er kam ja im Winter, glaube ich, hat schon noch für ein paar Tore gesorgt, aber mache ich mir auch ein bisschen, also ich mache mir um meine beiden liebsten Auswärtsfahrten, Cadiz und Mallorca, große Sorgen, dass die Klasse halten können, weil auch natürlich die drei Aufsteiger mehr finanzielle Kraft da vielleicht noch haben.
Stichwort Muriqi. Ich glaube, der hat 7 Millionen gekostet. Da frage ich mich auch, wo er Mallorca die Kohle hat. Also das ist ein bemerkenswerter Kauf für eine Mannschaft, die ein Jahr erste Liga spielt und dann direkt so eine Kohle raushaut und mit Ach und Krach ja am letzten Spieltag die Klasse hält. Also was Aguirre da geschafft hat, auch da. Wir haben ja eh alle Hüte davor gezogen, aber machen wir nochmal. Aber du sagst es schon, er ist eher so ein typischer Feuerwehrmann, also über eine ganze Saison, vor allem, weil er sehr, sehr defensiv nochmal spielen lässt, also der mauert ja wirklich, da stehen 8 Mann in der Defensive rund um den 16er, wenn da die Top-Teams kommen, das glaube ich, könnte, kleine Prognose, über den Lauf einer Saison zu wenig werden, vor allem, wenn du dann, klar, du kannst mal 0-0 gegen Atletico und Co. ermauern oder sogar ein 1-0, wenn du den Elfmeter ziehst, Grüße an dieser Stelle, war ja eine Schwalbe, glaube ich, von Muriqi damals, aber über eine ganze Saison, wenn du gegen Mannschaften spielst, wo du aktiver sein musst und du kannst das aber nicht, weil du eben eher die mauernde Mannschaft bist, glaube ich, wird das schwer. Also ich mache mir schon so mehr Sorgen um Mallorca als um Cadiz, weil der Spielstil eher defensiv ist und das kann auch dann dünn werden.
Das könnte dünn werden. Wie dünn könnte es denn wieder für den FC Getafe werden? Die haben sich ja auch vielleicht von ein paar Spielern getrennt, die jetzt auch nicht unbedingt für attraktiven oder Offensivfußball bekannt sind, aber dafür jetzt eben Borja Mayoral gehalten, der hat sie ja auch ein bisschen ja nicht in der Klasse gehalten, sie hatten eine katastrophale Hinrunde, wissen wir alle noch, aber dann in der Rückrunde sah das schon zumindest okay teilweise aus, weil nicht nur Mayoral vorne getroffen hat, jetzt haben sie Porto geholt von Real Sociedad, überraschender Transfer, so Power von außen, also spricht jetzt nicht unbedingt für noch zwei Viererketten da hinten und nur ganz eng. Da bin ich gespannt drauf beim FC Getafe, wie die das so anstellen. Aber auch da gibt's einiges zu verbessern. Sie waren ja die zweitschwächste Offensive mit nur 33 Törchen. Also es geht auf jeden Fall besser. Aber eben, wie gesagt, Mayoral jetzt festgehalten. Der ist für ein paar Törchen gut. Und Enis Ünal natürlich auch, wenn der so mit seiner Ballon d'Or-Form wiederfindet, wie vom Januar, Februar oder wo das war, wo er jedes Spiel getroffen hat.
Ja, der war richtig, richtig gut drauf letztes Jahr. Hat er nicht 16 Tore oder so geschossen? Plus, minus? Also war, schon viele. Ja. War wirklich in Topform. Getafe überhaupt unter Kike Sanchez Flores letztes Jahr richtig, richtig gut mitgehalten. Da gab es einen sehr, sehr starken Lauf. Von daher ist natürlich die Frage, kannst du den in die neue Saison mit rüber retten? Geht es so weiter? Es gibt ja schon Gründe zu sagen, ja, das sieht gut aus. Und dann würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass Getafe erneut was mit dem Abstieg zu tun hat. Also da will ich mich fast schon ein bisschen früh aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, ich glaube, die werden die Klasse halten, ohne dass sie überhaupt da unten groß reinrutschen werden. Also ich glaube, das wird eine ruhige Saison für Getafe. Mhm.
Gut, okay. Du sagst also, Getafe wird sich ein bisschen verbessern, waren 15. Ich sag, die Mannschaft, die 14. war, wird sich, was heißt deutlich verbessern, aber 2-3 Plätze könnte es schon raufgehen für Espanyol. Die hatten ja auch eine starke Hinrunde, fast jedes Heimspiel gewonnen, unter anderem gegen Real Madrid. Sind dann in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen und jetzt eben die große Sache, wo ich sage, dass da nochmal mehr Gefahr ausgehen kann. Also Raúl de Tomás ist immer noch da, der könnte noch gehen, aber ist wohl auch, hat wohl auch eine zu teure Klausel. Und jetzt haben sie einfach auch noch Rossellou geholt. Und ich glaube, von dieser Spielweise einfach lange Bälle nach vorne, da hast du super kopfballstarke Spieler, die können sich durchsetzen, die können ja auch mal einen Standard reinhauen. Ich glaube, Raúl de Tomás und Rossellou, das würde ich mir gerne mal ansehen. Und jetzt eben auch Diego Martinez hat uns beiden ja sehr gefallen in seinen zwei phänomenalen Jahren oder in den zwei Erstliga-Jahren mit Granada. Ist er dann freiwillig gegangen, vergangenen Sommer, glaube ich, hat ein Sabbatical eingelegt, aber jetzt eben dann schon vor Saisonende war klar, Vicente Moreno wird gehen und jetzt Diego Martinez ist zurück in La Liga und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Espanyol auch natürlich dank ein bisschen finanzieller Kraft, gehören ja auch teilweise Chinesen, dass die vielleicht noch ein bisschen raufklettern in der Tabelle und eben auch wenig zu tun haben werden mit dem Abstieg.
Habe ich so tatsächlich auch auf dem Zettel. Letztes Jahr 14. Schon eine gute Runde gespielt bei 10 Siegen in 38. Gut, klingt jetzt gar nicht so viel, aber zweistellige Siege ist Anzahl für einen Aufsteiger, ist, finde ich, schon eine sehr gute Ausbeute. Ich glaube auch, dass sie sich verbessern, weil die Gründe hast du genannt. Du hast Joselu im Sturm, der letztes Jahr auch, keine Ahnung, 15 irgendwas Tore geschossen hat und eben einen ziemlichen Coup auf der Trainerposition, denn Martinez zu bekommen, der hat er damals aufgehört, weil er sich gewünscht hat, bei einem größeren Verein zu landen und irgendwie hat das warum auch immer nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob er darauf gehofft hat, dass
Lopetegui.
Ja, bei den Sevillas dieser Welt was frei wird oder ob er in England keinen Markt hatte, ich weiß es nicht, aber mit Granada, ich meine, 7. und 8. geworden, also als Aufsteiger in den Europapokal eingezogen, das war eine grandiose Saison. Und dass er dann ein Jahr arbeitslos ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, weiß ich nicht, aber dass er dann nur zu Espanyol geht, die ja auch jetzt erst Aufsteiger sind in der zweiten Saison, ist durchaus bemerkenswert. Also ich hätte schon gedacht, dass er eine Stufe höher kommt. Natürlich bemerkenswert auch für Espanyol, dass sie so einen gefragten Coach dann bekommen. Von daher klares Upgrade für mich auf der Trainerposition, Upgrade im Sturm. Kohle hat Espanyol auch aufgrund dieses, ich glaube, chinesischen Investment-Konsortiums, was auch immer. Von daher ja, glaube ich auch Espanyol, die letztes Jahr schon gut waren, Real ärgern konnten, Barca ärgern konnten. Wir erinnern uns, gab ja ein 2-2 bei Espanyol, nur weil Luke de Jong in der 107. Minute da den Ausgleich gemacht hat. Also da waren sie schon ziemlich wettbewerbsfähig. Ich glaube, haben sie nicht auch bei Atletico gewonnen oder unentschieden bis zur 90. so? Also sie waren wettbewerbsfähig letztes Jahr schon. Es gibt ein klares Upgrade jetzt, deswegen glaube ich, die werden auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Ja, okay. Ja, dann kannst du direkt weiterreden und mir erklären, warum der FC Elche auch dieses Mal die Klasse halten wird. Erklär es mir mal.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Thema, das bei mir, du weißt, was jetzt kommt, ne?
Kommt der Iskender.
Jetzt kommt der Iskender, ganz genau.
Den kriegst du ja auch noch.
Weil die Sommerpause 2 Monate vorbei und ich habe meinen Iskender immer noch nicht bekommen. Das ist für die Zuhörer, die vielleicht neu dabei sind, das war unser Wetteinsatz. Denn Nils meinte, warum auch immer, dass Elche auf jeden Fall absteigen wird letztes Jahr. Und ich habe gesagt, nein, werden sie nicht. Ich sehe da viel Vielversprechendes. Und sie sind nicht abgestiegen. Und Nils hat einen Iskender verloren. Und seit 2 Monaten warte ich, dass dieser Wetteinsatz eingelöst wird. Aber Herr Kern verlässt ja umgehend die Stadt Nürnberg, damit er nicht...
Einen großen Bogen mache ich um Nürnberg.
Damit er ja nicht seinen Wetteinsatz zahlen muss. Ja, so. Und das ist das Thema Elche. Das heißt, immer wenn du einfach nur den Namen FC Elche in den Mund nimmst, komme ich nicht umhin, an meinen Iskender zu denken, auf den ich bis heute noch warte.
Kommt noch. Ja, ich wollte es machen, wenn die T-Shirts und Tassen endlich da sind, wir das alles zusammen packen und dann am Abend uns gönnen. Ja, bald. Also Elche, das zweitälteste Team der Liga, jetzt immerhin verstärkt von Roger Marti, also der kam jetzt aus Levante, ist für einige Tore gut, gar keine Frage, aber mach's mir schmackhaft, warum bleiben die?
Warum muss ich es denn schmackhaft machen? Muss ich jetzt hier wieder...
Ihr lobt doch alle Elche und ich sehe nichts in Elche.
Muss ich wieder eine Lanze brechen für meinen FC Elche? Also nochmal, ich fand das letztes Jahr nicht so schlecht. Grundsätzlich in Roger Marti von Levante gekommen, haben sie jetzt auch einen Stürmer, der auch ziemlich viel La Liga-Erfahrung hat. Sie haben Ezequiel Ponce, glaube ich, fest verpflichtet von Spartak Moskau, sich das ein bisschen was kosten lassen. Und sie haben grundsätzlich einfach eine Mannschaft, die interessant ist. Also mit Johan Morica als linken Verteidiger, der macht schön Dampf. Der gefällt mir immer wieder. Ich finde das nicht so schlecht. Sie haben in Edgar Badia einen guten Torwart, der auch ziemlich gut ist. Vorne haben sie ein paar gefährliche Offensivmänner, Lucas Boyer beispielsweise im Sturm, von dem den finde ich auch nicht so verkehrt.
Der ist ganz geil.
In Tete Morente haben sie einen Linksaußen, der ein bisschen Dampf machen kann. Also ich finde das grundsätzlich eine ausgewogene Mannschaft, die mindestens die Klasse hat, die Klasse zu halten. Also das Niveau hat, um da 15, 16, 14, 13 zu werden. Auf jeden Fall. So, und deswegen mit Francisco Rodriguez auch einen Coach, der, finde ich, auch keinen schlechten Job macht. Der spielt ja auch eine Dreierkette mit flottem Spiel gegen den Ball. Also teilweise wirklich ein bisschen überfallartiger Fußball nach Balleroberungen. Ich finde das gut genug, um die Klasse zu halten. Und deswegen, ich sage das jetzt gar nicht, weil ihr irgendwas mit Elche am Hut habt. Das kann mir ja wurscht sein, ob die absteigen oder nicht. Aber ich glaube, dass die haben genug in petto, um die Klasse zu halten. Ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass Elche absteigt.
Ja, ich habe es auch noch nicht getippt als Absteiger. So viel kann ich schon mal spoilern zu meiner Abschlusstabelle. Wahrscheinlich eher aus Frust und naja, mal schauen. Also Elche, viel Glück auch in dieser Saison, auch wenn ich irgendwie weiter nicht das Gefühl habe, dass sie in La Liga gehören. Gehört denn Rayo Vallecano in La Liga? Wir erinnern uns noch, die Hinrunde spektakulär, zwischenzeitlich Champions League Platz mal dann immerhin noch Sechster geworden, aber dann natürlich Rückrundentabelle, waren sie Letzte, haben sie glaube ich nur einmal gewonnen, also sie sind trotzdem unterm Strich der beste Aufsteiger von den drei gewesen letztes Jahr, das teilweise auch mit spektakulärem, risikoreichen Offensivfußball, zumindest in der Hinrunde. Da lief es noch, da hat auch Falcao regelmäßig getroffen. Das waren Festspiele. Iraola ist immer noch der jüngste Trainer in der Liga mit seinen 40 Jährchen. Also da kann schon immer noch mal das Feuer entfacht werden, auch wenn da eben in der Rückrunde das sehr überschaubar war, auch dank Doppelbelastung mit der Copa del Rey. Ich glaube aber schon, dass zumindest auch da viel Chaos im Verein und so weiter, dass der Verein trotzdem noch wieder überraschen kann und wieder für Furore sorgen kann. Ich meine, Barca haben sie auch beide Spiele gewonnen letztes Jahr. Das wird jetzt nicht, kann man nicht tippen, dass das wiederholt wird, aber ich glaube, sie sind immer gut für irgendwen, dafür irgendwen zu ärgern.
Dafür allemal, absolut, sie sind wirklich immer gut, jemanden zu ärgern, aber über die ganze Saison die 19 anderen ärgern, glaube ich, das wird wesentlich schwerer als letztes Jahr. Wir erinnern uns ja, in der Hinrunde auf Platz 4 oder 5 die beendet, oder zumindest an Weihnachten waren sie, glaube ich, Vierter, und die offizielle Hinrunde war ja dann erst am irgendwas Anfang Januar vorbei, ne? Der Break an Spieltagen, und dann waren sie, glaube ich, Fünfter, und danach haben sie bis in den April auf den nächsten Sieg warten müssen. Die waren einfach 4 Monate ohne Sieg geblieben. Absolut krass. Und ich glaube, das war eher an der Leistungsstärke der Mannschaft, also die Rückrunde, als die Hinrunde. Da sind sie einfach, haben sie absolut überperformt. Natürlich trotzdem verdient, also nicht lauter glückliche Siege, sondern das war wirklich toller, begeisternder Fußball. Aber die Wahrheit liegt halt meist in der Mitte, und die Mitte bedeutet, sie waren am Ende Zwölfter, weil stürmische Hinrunde, katastrophale Rückrunde. Und wenn du jetzt eben dann die Mitte davon ziehst, glaube ich, bekommst du eine sehr, sehr problematische Saison. Denn am Ende hatten sie ja nur 4 Pünktchen Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, ja. Sie waren Zwölfter mit 42 Punkten, und Granada, die ja super unglücklich abgestiegen sind, weil sie einen Elfmeter verballert haben im letzten Spiel, hatten 38 Punkte. Also du siehst schon, obwohl du auf einem Champions-League-Platz standest an Weihnachten, wärst du beinahe noch abgestiegen, du hattest nur 4 Punkte Vorsprung. So, also Regression to the Mean, sie werden weniger stürmisch jetzt agieren. Natürlich werden sie, denke ich, nicht wieder 4 Monate auf den Sieg warten. Aber ich glaube, es geht definitiv weiter runter in der Tabelle für Rayo. Also ich hatte getippt, Espanyol ein bisschen hoch, ne? 14. könnte besser werden. Getafe, letztes Jahr 15. wird besser werden. Die beiden tippe ich nach oben. Irgendjemand muss natürlich auch ein bisschen nach unten in der Tabelle getippt werden. Und ich fürchte, Rayo wird es richtig schwer haben. Also prognostiziere ich Abstiegskampf für Rayo. Der muss nicht gut ausgehen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich glaube, das wird eine haarige Saison, die zweite, für den kleinen Aufsteiger.
Zumindest ein bisschen Hoffnung macht. Sie hatten ja auch auf der Torhüter-Position immer mal wieder Wackler, dann mal Lukas Zidane rein, der ist jetzt vereinslos. Dimitrievski auch nicht immer hundertprozentig gewesen. Und da haben sie sich jetzt eben Diego Lopez geholt. Da wieder das Thema, alte Spieler bleiben irgendwie. Der ist ja auch schon 40, dafür Luca aktuell vereinslos jetzt. Vielleicht kommt da jetzt ein bisschen Konstanz auf der Torhüter-Position, dass sie da weniger gegen Tor gefährdet sind, keine Ahnung. Aber ja, es fällt mir schon schwer, da auch groß jetzt zu sagen, warum Rayo für mich klassenhalt sicher ist. Immerhin Löschen haben sie geholt von Alaves, dem anderen Absteiger, ist ja auch so eine Abwehrkante. Mal gucken, bin ich gespannt. Wir gehen weiter zu Celta Vigo. Da erstmal die große Nachricht, oder was ja wahrscheinlich für Feierstimmung in Vigo sorgt. Wir werden wahrscheinlich jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung wieder, die berühmte, ausgebaut. Iago Aspas hat verlängert. Mit seinen 35 Jahren wird er jetzt noch bis 2025 spielen, Celta treu bleiben. Und das ist natürlich weiter die Lebensversicherung. Da ist jetzt auch schon einiges passiert. Transfermäßig, Paciencia von Frankfurt kam. Dann haben sie eine einen jungen Schweden im Mittelfeld für 5 Millionen geholt, Mingesa von Barca, sind auch ein paar gegangen, es ist immer noch diese, also Bryce Mendes zu Real Sociedad, aha, was wird aus Santimina, den werden sie irgendwie nicht los, oder der klagt sich irgendwie dadurch, dass er mit trainieren darf, er hatte ja diesen Missbrauchs- oder sexuellen Belästigungsvorfall, also da auch ein bisschen turbulent viel schon passiert.
Ganz ehrlich, der soll froh sein, dass er nicht im Knast ist, ne? Hat ja eigentlich eine vier Jahre Karzell Urteil bekommen. Also ich blick da ja eh nicht durch, warum darf der Fußball spielen, warum muss er nicht in den Knast? Keine Ahnung, in Berufung gegangen. Mhm. Habe ich jetzt nicht so am Schirm, aber ja, unschönes Kapitel. Also der Verein will den natürlich auf jeden Fall loswerden. Will natürlich nicht weg, hat einen super dotierten Vertrag. Tja, unschöne Sache, auf jeden Fall hat man ihn ersetzt. Er hat letztes Jahr ja, als er gespielt hat, nicht schlecht gespielt. Ich glaube, zweistellige Tore geschossen, Santimina. Ne? So, war ja so der Mittelstürmer Nummer 1. Aspas kreist ja so drumherum, aber der Neuner war Santimina, hat da wichtige Tore geschossen. Und jetzt haben sie einen sehr, sehr interessanten Mann, nämlich Gonzalo Paciencia, als neuen Neuner. Und da nehme ich eins vorweg. Wir werden ja später, glaube ich, so über unsere Transfers sprechen, die wir so interessant finden in La Liga. Nehme ich vorweg, finde ich einen sehr interessanten Transfer für Celta und für La Liga Paciencia. Gefällt mir gut, der Deal. So. Aber grundsätzlich, ich glaube, die Saison von Celta wird trotzdem wieder ein Auf und Ab, weil das ist Celta Vigo. Können nicht verteidigen, wollen nicht verteidigen. Nach vorne ist immer ein stürmisches 4-3 möglich. Manchmal kriegen sie 0-5 auf die Mütze, dann gewinnen sie wieder 4-1 gegen, ja, weiß ich nicht, die Granadas dieser Welt oder so. Also da Konstanz können sie einfach nicht. Unterm Strich, glaube ich, wird es ähnlich werden wie letzte Saison. Sie waren letztes Jahr Elfter, 12 Siege, 16 Niederlagen, 43 zu 43 Tore. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ähnlich wird in der Saison.
Okay, dann mal schauen, ja, Mittelfeld. Für Konstanz steht Celta nicht, dafür aber der Club Atletico Osasuna steht für Konstanz. Ich glaube, die waren die letzten Jahre immer Zehnter oder Elfter. Es geht nie wirklich, auch im Laufe der Saison, nie wirklich deutlich nach oben, dass man mal vielleicht Hoffnung schüttet nach oben, aber auch nie wirklich Angst haben muss, dass es plötzlich sehr nach Abstiegskampf riecht oder stinkt. Osasuna muss einfach nur weitermachen wie bisher. Sie haben ja mit Arrasate den zweitdienstältesten Trainer der Liga. Also nur Diego Simeone ist noch länger im Amt. Arrasate geht jetzt, glaube ich, in seine 5. Saison mit Osasuna. Ist jetzt transfermäßig, haben sie, glaube ich, noch nicht viele abgegeben. Dafür kam jetzt Aitor Fernandes von Levante. Auch ja eigentlich ein sehr paradenreicher Torhüter gewesen. Moy Gomez von Villarreal ist vielleicht auch erwähnenswert, nennenswert. Und ansonsten Osasuna, ja, werde Zehnter und dann ist das eine gute Saison für euch, oder?
Ja, und ich glaube, die Chancen sind gut, dass es wieder so drauf hinausläuft. Also es gibt für mich wenig Gründe da, jetzt zu prognostizieren, dass sie irgendwie einbrechen oder so. Was sie aber dringend brauchen, sind mehr Tore. Und da sehe ich weiterhin Probleme. Also ich glaube, einen neuen Stürmer haben sie gar nicht geholt. Moy Gomez ist links außen, also eher so linker Mittelfeldspieler. Ich glaube, das fehlt ihnen noch. Ich weiß nicht, ob sie da noch an irgendwas arbeiten, aber sie brauchen unbedingt Tore. 37 mickrige Türchen in 38 Spielen letztes Jahr geschossen. Das ist ein Wert eines Absteigers. Wieder Thema, in der Liga fallen sehr wenige Tore. Ne? Also Levante wäre ja so ein bisschen die Ausnahme mit ihren 51 Toren und trotzdem abgestiegen, weil sie nicht verteidigen konnten. Aber ansonsten, Alaves hatte 30 Tore plus Cadiz, 5 weniger Tore als Spiele. Mallorca weniger Tore als Spiele. Getafe weniger Tore als Spiele. Rayo plus minus 0, glaube ich, und Osasuna eben auch weniger Tore als Spiele. Also eh schon bemerkenswert, dass du nur mit 37 Türchen dann in den Top 10 landest, also 10. wirst und 12 Spiele gewinnst von 38 oder anders gesagt nur 15 verlierst aus 38. Also das ist für Osasuna eigentlich das Optimum. Ja, wenn sie wieder dieses Optimum erreichen möchten, das ein oder andere Türchen täte ihnen ganz gut, glaube ich.
Ja, täte ihn gut. Ja, dann kommen wir zu einem Verein, wo es ein bisschen mehr zu besprechen gibt. Das ist der FC Valencia. Auch da schon viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Kamen auch ein paar Fragen von Noah Franken. Vielleicht fangen wir damit gleich an. Da ist eben Trainerwechsel passiert. Bordalas musste dann gehen, obwohl er Pokalfinale erreicht hat. Turbulente Saison mit Lim zerstritten. Und Lim hatte eben dann schon länger mit Gennaro Gattuso verhandelt. Der wurde dann nach einer Woche oder so verkündet. Also da, was halten wir denn von dem Gennaro Gattuso jetzt? Überlebt er die Saison? weil er jetzt eben so lange auch verhandelt hat mit Lim, ich glaube, da ist fast vielleicht eine Freundschaft sogar entstanden, muss, glaube ich, schon sehr viel passieren, dass der die Saison nicht überlebt, aber ja, es ist trotzdem immer noch Peter Lim, Wahnsinn.
Es ist Peter Lim und es ist vor allem der FC Valencia und ja. Die kannst du ja wirklich nicht prognostizieren, also das ist nach wie vor der Chaos-Club Nummer 1 im spanischen Fußball. Und das ist einfach so schwer zu prognostizieren. Letztes Jahr waren sie ja immerhin der Neunter. Also Bordalas hat sie ja absolut konsolidiert. Pokalfinale war ja auch super, super knapp. Im Elfmeterschießen ja nur verloren. Also eigentlich gab es ja sportlich keinerlei Gründe, da Bordalas zu entlassen. Ich weiß nicht, was man da erwartet, nachdem sie ja immer im Sommer all ihre Assets verschenken. Ja.
Nicht mal jüngstes Team der Liga.
Nicht mal verkaufen, sondern wirklich verschenken. Und der ja mit einem absoluten Rumpfkader teilweise spielen musste. Also ich finde, viel mehr ging da gar nicht. Trotzdem wirst du dann entlassen. Jetzt in Gattuso einen recht unbequemen Charakter geholt. Also ich weiß nicht, ob der so zufrieden sein wird, wenn er plötzlich merkt, all meine Spieler werden mir unter der Nase wegverkauft, obwohl ich es gar nicht will und ich muss mit irgendwelchen 20-Jährigen aus der zweiten Mannschaft agieren, etc. etc. Das wird schwierig. Grundsätzlich als Trainer hat er natürlich bei Napoli, glaube ich, ziemlich gute Arbeit geleistet. War immer so zwischen Platz 4 und 6 in den letzten Saisons. Oder ich weiß nicht, wie lange er bei Napoli war, aber um Champions League mitgespielt, beziehungsweise sogar in die Champions League eingezogen. Also da einen guten Job gemacht. Von daher würde ich schon sagen, grundsätzlich kann das ein interessanter Trainertransfer sein. Aber charaktermäßig ist der ein bisschen brodelnder Vulkan und Peter Lim ist ja absolut ein speiender Vulkan. Und deswegen ist das, ist das schwer zu prognostizieren, was für Valencia passieren wird.
Gattuso hatte, glaube ich, letztes Jahr auch schon in Florenz irgendwie angefangen und aber nach den ersten Trainingseinheiten hat man sich da wieder getrennt. Also da treffen dann bestimmt auch zwei Egos auseinander. Und wie du schon sagst, wenn da jetzt noch mehr Spieler gehen, weil Guede steht wohl vorm Verkauf, Maxi Gomez will wohl auch weg. Wer soll denn da noch die Tore machen? Ja. Also Brian Gil und Ilaik Moriba, dass man die nicht halten kann, die waren ja nur ausgeliehen. Klar, aber
Guedes hat übrigens Gattuso selbst bestätigt, dass der Verein ihn verkaufen wird an die Wolves, an wen sonst, ne? Die Wolverhampton.
Portugiesen.
Genau, die holen sich alle Portugiesen, die es so gibt und vor allem, was sie da wieder, also auch wieder angeblich 30 Millionen. Also ein richtig gutes Geld für Valencia, den musste fast verkaufen, die sind ja auch finanziell komplett im Hintern. Von daher kommt da ein bisschen Transfergeld rein, aber ich fürchte, das wird Peter Lim nicht in die Mannschaft wieder reinvestieren, sondern wie man es weiß, wird es eher woanders hin investieren oder abschöpfen. Und natürlich trotzdem sportlich eine Schwächung für Valencia, denn Guedes ist auch sehr launisch, aber der hatte immer Golassos drin, also Talent war immer da.
Jetzt gegen Dortmund erst, ne, Testspiel.
Genau, hat auch wieder ein Golasso geschossen, oder sogar ein Doppelpack, also richtig, richtig toll. Also ja, das wird eine Schwächung und wie sich die Mannschaft entwickelt, muss man abwarten. Deswegen, Valencia ist so schwer zu prognostizieren. Also die können auch wieder zwischen 9 und 16 kann da alles passieren, tabellarisch, also.
Fragt nur auch, haltet ihr es für realistisch, dass Valencia um den Abstieg spielen wird? Ja, es ist trotzdem eins der jüngsten Teams der Liga und das sind die alle nicht, kennen die alle noch nicht, wenn man da so viel Druck hat und dann irgendwie gewinnen muss und wenn wirklich jetzt Leistungsträger wie Guedes, Maxi Gomez gehen, könnte das schon auch nach unten durchrutschen. Immerhin Hugo Duro konnten sie halten, war ja auch so Pokalheld und so weiter, dass der jetzt langfristig geblieben ist. Und jetzt gibt es auch noch Cavani-Gerüchte, aber bei welchem Verein ist der nicht im Gespräch? Von dem her bin ich da sehr gespannt. Aber auch, ich glaube, das könnte schon auch eher 2-3 Plätze runtergehen. Aber ja, Mittelfeld werden sie sich schon irgendwo einpendeln. Mal gucken.
Viel Glück. Mittelfeld tippen ist ja schwierig. Ob du der 9., 10., 11., 12., 13. wirst, das entscheidet ein Spiel meistens. Ne? Das sind ein paar Pünktchen hin oder her. Ist schwer zu tippen. Grundsätzlich, der Kader ist ja schon gut genug, auch wenn du jetzt Guedes abgibst. Samu Castellejo kennt man ja noch aus La Liga, war bei Villarreal, ging dann zu Milan, kam jetzt von Milan zurück. Also das ist immerhin eine Verstärkung. Ansonsten Mittelfeldplatz, sollte trotz Chaos drin sein.
Und dann, was haben wir denn beim Club, beim Athletic Club? Da ist ja erstmal die größte Personalie, wie immer gibt es da nicht groß Spieler dazu oder Abgänge. Es ist ja der Verein, der auf seine eigenen Talente setzt. Aber die größte Personalie ist eben auch auf der Trainerbank. Marcelino Garcia wollte irgendwie nicht mehr, hat nicht mehr gesehen, wie weit das noch geht, keine Perspektive gesehen, ist gegangen. Und jetzt eben der neue Trainer oder der neue alte Trainer, denn Ernesto Valverde ist jetzt zum dritten Mal Trainer in Bilbao, ist ja auch der Rekordtrainer mit 306 Spielen, zum vierten Mal generell. generell, war ja auch Spieler dort, nach den Präsidentschaftswahlen von, wie heißt der, John Uriarte, der hatte ja versprochen, wenn er gewählt wird, kommt Valverde zurück. Und ja, unter Valverde hat Athletic in 6 Saisons 5-mal Europa erreicht oder sich zumindest dann qualifiziert. Also da ist doch die Hoffnung wieder da. Und wenn man jetzt auch noch Nico Williams halten kann, warum sollte das nicht vielleicht mal eine Überraschung geben, dass die mal Siebter oder Sechster werden?
Ja, die Frage ist, wäre es denn überraschend, wenn der Athletic Club Siebter oder Sechster wird? Ja, eigentlich nicht. Also ihr natürliches Habitat ist zwischen Rang 6 und Rang 9. So, und dann hängt es auch immer von ein paar Spielchen ab. In der Regel, ob du dann Siebter, Achter oder Neunter wirst. Letztes Jahr war es ein bisschen underwhelming. Auch da Probleme, Tore schießen. Nur 43 Toren in 38 Spielen. Da muss also Valverde ganz klar ansetzen. Ansonsten, die Abwehr ist ja traditionell immer ziemlich gut. Ja. Nur 36 Tore in den 38 Spielen kassiert. Also da hatten sie noch nie Probleme. Sondern es geht ja wirklich ums Tore schießen. Und sie spielen traditionell super oft unentschieden. Also da einfach ein paar Siege mehr, ne? 13 Unentschieden war es an der Zahl letztes Jahr. Ich glaube, das waren die drittmeisten in La Liga letzte Saison. Also einfach, sagen wir mal, 3 Unentschieden weniger und dafür 3 Siege mehr. Zack, wärst du schon in Europa gewesen letztes Jahr. Und ich glaube, das ist schon wahrscheinlich oder realistisch. Mhm. Wahrscheinlich schwierig, aber es ist realistisch anzunehmen, dass sie sich ein bisschen verbessern. Das ein oder andere Türchen mehr, der ein oder andere Sieg mehr. Und flugs kannst du schon Siebter oder Sechster werden in La Liga. Also ich traue ihnen das tatsächlich zu, weil ich finde, Valverde passt da sehr gut hin. Der Ex-Barca-Coach. Ne? So schlechte Arbeit hat er bei Barca auch nicht gemacht. Es gibt den einen oder anderen, der heute noch sagt, ja, im Nachhinein hätte man ihn vielleicht doch lieber behalten sollen und nicht hier Setien holen sollen, wenigstens die Saison zu Ende spielen mit Valverde. Ja. Weil eins kann er halt, ne? Eine solide, konsolidierte Mannschaft ruhig führen, die homogen ist, die weiß, was sie macht, die selten natürlich Fußball zelebriert, aber das musste in Bilbao ja sowieso nicht. Von daher, ja, letztes Jahr Achter, also ich sag, mindestens Achter wird der Athletic Club erneut, vielleicht sogar ein bisschen besser, ja.
Ja, und dann mal gucken, was die anderen anbieten. Aber, ja, ist ein guter Punkt, dass vorne Torjäger vielleicht fehlt, Raul Garcia wird nicht jünger, und jetzt Iñaki Williams, der könnte jetzt, hat er die letzten 6 Saisons durchgespielt, geht jetzt in die 7. Saison, wo ihm das gelingen könnte, der Verrückte, wenn jetzt da auch Nico Williams den nächsten Schritt macht. Bin ich gespannt, also von Athletic, da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es bisschen besser wird. Hängt natürlich dann auch davon ab, was beim FC Villarreal passiert. Also die haben sich natürlich jetzt einen großen Transfer gegönnt. Morales von UD Levante. Der wird auch weiter noch im Levante-Stadion spielen, denn Villarreal baut sein Stadion um. Da geht es dann, glaube ich, erst im Dezember zurück nach Villarreal. Solange spielt Morales wieder im Levante-Stadion in Valencia. Der verspricht Tore. Ich glaube, Paco Alcacer könnte auch noch gehen. Ist auch so eine Sache. Kapitän haben sie verloren. Mario Gaspar ist gegangen. Moy Gomez jetzt auch weg. Hat man schon gesagt, zu Osasuna. Also da weiß ich nicht, wo da die Reise hingeht, ob da Emery wieder den Fokus hat auf Europa irgendwie oder zumindest jetzt Conference League irgendwie da was reißen und sich nicht über die Liga für weiteres qualifizieren. Das ist bei mir immer so ein bisschen die Sache, dass ich glaube, Emery ist die Liga gar nicht immer so im Fokus.
Ja, unterm Strich waren sie letztes Jahr in der Liga enttäuschend, ohne Wenn und Aber. Das war toll, was sie in Europa gemacht haben, die Bayern rausgeworfen, das war 2 absolute Highlight-Spiele, super La Liga vertreten, da overachieved, aber in La Liga, im Day-to-Day war das extrem, extrem enttäuschend. 11 Niederlagen, 11 Remis, nur 16 Siege und nur Siebter geworden eben, also nicht mal Mindestziel Europa League, also Sechster geworden, im Pokal ja auch sehr früh sich blamiert, ich weiß gar nicht gegen welchen unterklassigen Club ausgeschieden. Das war, ja, Underachievement, das war enttäuschend, um ehrlich zu sein, was Villarreal gemacht hat. Und ein bisschen enttäuschend finde ich bisher den Transfermarkt Villarreals, denn kein wirklicher Name.
Ja, außer Morales.
Ja, aber der ist 32 und ganz ehrlich...
Ach, wieder das Thema mit den Alten.
Genau, wieder das Thema mit den Alten und ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht als Stammspieler in der Mannschaft. Ich sehe ihn eher als Superjoker. Stamm sehe ich ihn nicht. Also wir reden jetzt von demjenigen, der in den Top-Teams, in den Top-Spielen, sorry, von Anfang an spielt, das sehe ich nicht. Ich sehe da Dan Juma, da ist Moreno natürlich vorne gesetzt. Ja. Du hast Chukwueze auf rechts, oder? Der ist ja, glaube ich, noch da.
Ja, rechts.
Ich sehe da andere Spieler, die ihm vorgezogen werden, um ehrlich zu sein.
Hast du eigentlich recht, ja.
Von daher, Boulaye Dia habe ich vergessen, der gefällt mir auch sehr, sehr gut, ist ja auch noch super jung. Also für mich ist er eher so der Super-Joker. Klar, sie werden viel rotieren, Spielen ja Conference League, also da gibt es sowieso wieder alle drei Tage Spiele. Er wird genügend Einsätze bekommen, aber das ist jetzt nicht der Star-Transfer. Und grundsätzlich ein bisschen was würde ich mir schon wünschen, dass sie noch machen. Also ich finde das dünn auf dem Transfermarkt bisher. Da muss noch was getan werden, finde ich. Ich meine, ist ja auch noch Zeit, sind ja noch 3 Wochen und wie immer das Thema, lass mal die ersten 2 Spiele nicht gewinnen oder sogar die 4 Spiele verlieren, dann kommt eh bei jedem Verein, der ein bisschen Geld hat, Panik auf und dann gibt es noch Transfers, ne? Das ist ja eh klar.
Ja, wenn dann wirklich noch ein Paco Alcácer geht, wer weiß, was da noch. Okay, Villarreal sehe ich eben auch ein bisschen schwächer noch vielleicht und Real Sociedad dagegen will ich auch, schaue ich mir auch gerne mal an, weil die haben ja nicht nur jetzt Kubo geholt von Real Madrid, war an Mallorca ausgeliehen, auch Brais Mendes ist gekommen. Also die haben jetzt auch mal ein bisschen was investiert, zumindest ist ja auch eher unüblich für den kleinen, eigentlich kleinen baskischen Verein, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Mohamed Ali Cho, den kenne ich jetzt noch gar nicht, kommt aus Frankreich. Sie haben natürlich auch ein paar Spiele abgegeben, Porto ist zu Retafel, Januzaj ist weg, Sörloth ist auch wieder zurück in die Bundesliga, glaube ich, aber es bleibt ja auch trotzdem noch eins der jüngsten Teams der Liga, die ja auch gerne mal mutig, frisch nach vorne spielen. Oyarzabal ist noch da, Isak ist, können sie wohl scheinbar noch halten, also da hoffe ich mir auch wieder ein bisschen mehr, aber auch da wird wahrscheinlich wieder irgendwann der Einbruch kommen, weil junge Mannschaft und irgendwie Doppelbelastung immer noch nicht dran gewöhnt. Also Real Sociedad, mal schauen, wohin es geht. Imanol geht ja auch schon seine 4. Saison, aber eigentlich ist man ganz gut aufgestellt.
Eigentlich ja, 31 Millionen Ausgaben bisher übrigens, das ist ziemlich viel für einen mittelklassigen La Liga-Verein, der nicht Top 4 spielt und der nicht Barça, Atletico, Sevilla, Real Madrid heißt. Also die haben da richtig rausgeballert. Brais Mendes allein 14 Millionen. Das ist schon für einen La-Liga-Transfer, also von einem La-Liga-Club zu einem anderen La-Liga-Club, der nicht eben einer der Top 4 ist, ist das ziemlich viel Geld. Ali Cho kenne ich jetzt auch nicht. 18-jähriger Franzose, da haben sie 11 Millionen gezahlt. Also in dem sehen sie sehr viel. Mittelstürmer der Zukunft womöglich. Mhm. Spannend. Kubo ist natürlich auch spannend, aber hat jetzt ehrlich gesagt auf seinen 3 Laien, ne? Mallorca, Villarreal,
Getafe und dann so, nochmal Mallorca.
Genau, nicht unbedingt gezeigt, dass er jetzt unbedingt zu einem Top-6-Teams passt. Team passt. Also vielversprechend ja, aber war jetzt so viel ausgeliehen und irgendwie auch trotzdem fehlt dann ein paar Prozentchen. Also ja, muss man gucken. Also ich sehe auch nicht, ich glaube auch, der wird nur Joker bleiben. Also Mendes sollte dann Stamm werden. So ein bisschen vielleicht Nachfolger für David Silva. Möglicherweise auch so auf der 10, also in der Kreativzentrale. Silva ist noch da, aber nicht mehr der Jüngste. Ne? So, und ist ja auch ständig verletzt und kann ja auch nicht alle 3 Tage spielen. Also von daher, Mendes da schon mal interessant. Aber ja, unterm Strich, was waren sie letztes Jahr? 6.
Sechster.
Ich glaube, das würden sie mitnehmen, wenn man ihnen das anbietet.
Ja.
Ohne Wenn und Aber.
Bestimmt. Ja, Kubo wollte ich nur sagen, hat bei Mallorca im ersten Jahr noch gut überzeugt, danach ging es eher bergab. Der brauchte einfach jetzt eine Mannschaft, wo die offensiver spielt, wo er jetzt auch mal internationale Erfahrung hat. Ja, das hat er damals auch bei Villarreal gehabt. Da konnte er sich im Kader nicht durchsetzen. Ist er vielleicht zu lieb, zu höflich, zu physisch einfach nicht da. Das muss jetzt einfach besser werden. Dann kann hat er die Technik eigentlich, um irgendwie eine ähnliche Entwicklung zu machen, wie Ødegaard damals, irgendwie Oyarzabal schicken und so weiter. Aber ja, jetzt hat er wieder einen guten Konkurrenzkampf, bin ich gespannt.
Spielerisch sollte er tatsächlich wesentlich besser zu Real Sociedad passen, als eben zu Getafe oder Mallorca. Ne? Also das war ein Kauen, Kämpfen, Beißen, Stechen, Rennen, Faulen. Und da war er als Filigran-Techniker auf der offensiven 10, da passt er ja eigentlich gar nicht so wirklich zum Mannschaftsstil. Jetzt sollte das wesentlich besser sein, das zumindest schon. Aber trotzdem ein bisschen unerfülltes Talent bisher trotzdem auch, finde ich. Also ich hätte mir trotzdem mehr erhofft, erwünscht. Mal gucken, ob er es jetzt ein bisschen aufrufen kann bei Real Sociedad.
Ja. Es riecht langsam schon mehr und mehr nach Champions League. Wir haben ja noch ein Europa League-Team, den Pokalsieger. Da hat man schon gesagt, dort, was bei Celta Vigo vielleicht die Verlängerung von Aspas ist, war jetzt vielleicht bei Betis die Verlängerung von Joaquin. Zumindest ein Jahr hängt er noch dran, ist kein Stammspieler, ich weiß. Aber ja, wie läuft die Saison für Betis? Hatten jetzt auch eine sehr überschaubare Saisonvorbereitung. 6 Testspiele, nur 1 gewonnen gegen Florenz. Immerhin. Konnten sich jetzt Willian José, der war ja schon ganz okay und integriert, fest verpflichten von Real Sociedad, haben sich einen neuen Luis Henrique geholt, einen Rechtsaußen aus Brasilien, auch für 8 Millionchen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob da Pellegrini ist, ja, der älteste Trainer, jetzt nach seinem ersten Titelsieg überhaupt in Spanien, dass er da mal die Mannschaft auch weiterentwickeln kann, dass es da einfach weiter auch guten Fußball gibt, dass sie ihre Probleme, die finanziellen Probleme auch hinter sich lassen und alle Spiele irgendwie eintragen können. Alex Moreno bleibt ja. Also da hat man letztes Jahr ja auch viel gelobt mit Canales hier und Fekir da und sogar mal Juanmi war eine der Überraschungen der Saison, dass das so weitergeht. Dann könnten die vielleicht ja mal den anderen Sevilla-Club verdrängen. Aber was meinst du, Betis?
Ja, sie waren ja letztes Jahr schon nah dran, da am Ende sogar auf Rang 4 zu springen. Viel hat nicht gefehlt. Wofür sie bezahlt haben im Endeffekt war die Doppelbelastung. Da hatten sie da Probleme, als es in der Europa League dann weiterging im Frühjahr, ne, gegen ganz knapp dann gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden, aber das war so die Zeit, da haben sie in La Liga sehr viele wichtige Punkte liegen lassen, unter anderem, ich erinnere mich, 0-2 gegen Villarreal zu Hause, das war im Nachhinein ein absolutes Crunch-Game, das sie verloren haben. Also die Doppelbelastung hatten sie nicht so handeln können, sind sie halt auch nicht so gewohnt. Heißt, klares Augenmerk bei Betis, Kader verbreitern und vor allem aus meiner Sicht bestimmte Positionen verstärken. Für mich war die Position Nummer 1, die verstärkt werden muss, nach wie vor die Innenverteidigung, die war mir zu löchrig. Ich finde auch die defensiven Außen sind zu löchrig, vor allem gegen den Ball ist das nicht so prickelnd. Alex Moreno hat auch ganz klar die Stärken nach vorne. Und die andere Position, die für mich dringend verstärkt werden muss, ist die Flügelstürmerposition, also rechter Flügel und oder linker Flügel. Und auf beiden Positionen haben sie jetzt eben was gemacht. Du hast das angesprochen. Luis Henrique wurde vom Fluminense für 8 Millionen geholt, also ein Rechtsaußen, ein brasilianischer Rechtsaußen, ohne dass ich ihn jetzt kenne, aber was erwartet man da? Naja, Tempo, Technik, Dribbelstärke. So, und in der Verteidigung haben sie Luis Felipe von Lazio Rom geholt. Ablösefreier Innenverteidiger, der noch ziemlich jung ist. Also da meiner Meinung nach die richtigen Schlüsse gezogen aus ihren Schwachstellen. Also offensiver Flügel, defensive Zentrale da, mehr Breite und auch mehr Stärke in der Spitze. Finde ich schon mal interessant. Bin gespannt, ob sie mehr machen, aber ich glaube, das kann schon Sinn machen. Ob die Spieler jetzt einschlagen, klar, das muss man abwarten, vor allem wenn jemand aus Brasilien kommt. Aber zumindest erkannt zu haben, hey, wir brauchen wirklich auch, vor allem auf rechts dann den Flügelspieler, Flügelstürmer fast schon. Das kann schon gut gehen.
Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, dass es vielleicht auch mal am FC Sevilla vorbeigeht, denn beim FC Sevilla ist ja bisher, muss man es eher als Ausverkauf bezeichnen, was da passiert, oder sie sind so einer der wenigen Vereine, die ein richtiges Plus erwirtschaften konnten bisher, 75 Millionen plus, klar, Diego Carlos ist weg und Jules Koundé ist weg, damit ist die beste Innenverteidigung eigentlich in La Liga gegangen, zumindest gab es ja letzte Saison nur, 31 Gegentörchen oder so, also das war defensiv eine gute Saison, aber auch da wieder dieses typische Sevilla. Lieber erstmal die Null halten, das Unentschieden halten, 16 Stück, keiner hatte mehr, wo man auch gemerkt hat, so bei Lopetegui, der ist so ein bisschen das Feuer vielleicht weg, dass er sich zu wenig zutraut, dass die Mannschaft eigentlich einen guten, großen Kader hat, mit vielen auch vorne, die auf verschiedenen Positionen spielen können, aber irgendwie hat er die Jungs nicht immer von der Leine gelassen und jetzt eben zumindest musste Monchi ein paar Spieler gehen lassen, hat er, glaube ich, sowas gesagt, von wegen, wir haben letztes Jahr oder im Sommer 21 wenige verkauft, jetzt muss man mal wieder ein bisschen für Kohle einnehmen, Koundé und Carlos eben weg. Und ja, das ist so ein bisschen bestimmt jetzt das, könnte Sevilla das Genick brechen. Da haben auch viele gefragt. Yusuf, Raul und Noah haben so uns gefragt, wie wir so die Chancen auf eine Champions League Platzierung sehen. Speziell jetzt auch durch die verloren gegangenen Innenverteidiger. Sehe ich jetzt nicht sicher. Was meinst du?
Ich glaube auch, dass sie Probleme haben werden. Mehr als letzte Saison. Wobei letzte Saison zwischendurch waren sie Titelanwärter Nummer 1b mit Real, hinter Real, hat sich natürlich dann nicht gehalten. Naja, so um
nominell.
Dezember, Januar rum waren sie erster Verfolger und haben zwischenzeitlich ja auch ganz guten Fußball, unter anderem im Bernabeu ja schon gespielt. Ne? Die erste Halbzeit, da waren sie in Führung, da haben sie richtig toll gespielt, aber konnten es nicht halten. Und du hast ja schon gesagt, in der Rückrunde war das sehr, sehr dünn. Wie unfassbar viele Remis es da gab, auswärts bei den ganzen Absteigern, wo sie gefühlt 3 Torschüsse im Spiel hatten und immer irgendwie auf 0-0 spielten und nie den zweiten, dritten oder vierten Gang fanden. Das war schon viel zu wenig. Immerhin konnten sie sich auf ihre Abwehr verlassen, wie von dir angesprochen. 30 Saisontore nur kassiert. Beste Abwehr der Liga. Real hatte 31. Und jetzt verlieren sie eben ihre beide Innenverteidiger. Also allein logisch gedacht, wird die Abwehr nicht besser werden können. So, nach vorne warst du eben ein bisschen dünn, also zu oft, 53 Tore ist jetzt so schlecht nicht, aber so gut eben auch nicht, wenn du Champions League Aspirant und zwischenzeitlich Tabellenzweiter warst. Ja. Viel mehr Tore sehe ich bisher nicht, weil im Sturm wurde nichts gemacht. So, und die Abwehr ist aber weg. Also, das spricht schon viel dafür, dass es wesentlich schwieriger wird. Und ich glaube, es wird auch für Lopetegui wesentlich schwieriger, weil zwischenzeitlich so die Affision von Sevilla, also die Fanbasis, die war da nicht so happy über seinen konservativen Fußball, der oft, vor allem auswärts, zu konservativ war. Man vergisst ja zum Beispiel gerne, dass in der Champions League in einer eigentlich sehr leichten oder machbaren Gruppe mit Wolfsburg, Lille und Salzburg ausgeschieden ist.
Ja, die wollten das Finale da haben.
Ja, also nur Dritter werden, also da haben sie schon, schon wirklich enttäuscht. Und jetzt, wie gesagt, du verlierst die Top-Abwehr im Sturm, kannst sie auch, hast auch noch nichts geholt. Puh, das wird, könnte, also nicht wird schwieriger, aber könnte schwieriger werden.
Ein paar neue sind ja schon da, aber jetzt ein Macau von Galatasaray, da so viel helfen wird. Jetzt gibt's noch Gerüchte, glaube ich, um euren ehemaligen Todibo. Ich glaube, Kehrer ist auch im Gespräch. Alex Telles von Manchester United, okay, nett. Aber wir hatten, ich hatte ja letztens schon diesen Tweet, für mich ist da der FC Sevilla einfach so dieses typische Auffangbecken für irgendwie ein bisschen ältere Spieler. Jetzt Isco hat unterschrieben, der kann natürlich unter Lopetegui nochmal aufblühen, wie er es bei Real damals hat, wie er es in der Nationalmannschaft, aber diese ganzen Papu Gomez, gut, Martial ist jetzt wieder weg, diese, wen haben wir dann noch so, Luke de Jong ist jetzt auch weg. So, mir fehlt da schon auch noch irgendwie was und ja, da eben, weil Raul gefragt hat, warum ist Sevilla da eher zurückhaltend mit Neuzugängen, weil es da auch ein bisschen um die Finanzen geht, weil die eben auch erstmal sagen, erstmal verkaufen, vielleicht findet man auch ein Schnäppchen, aber jetzt in diesem Sommer ist da eher verkaufen im Vordergrund. Könnte noch wer kommen, gar keine Frage.
Ja, Monchi hat ihr Geschäftsmodell erklärt in einem riesigen Interview auf der Website des FC Sevilla, das habe ich mir durchgelesen, da hat er ganz klar erklärt, naja, unser Erfolg basiert auf Verkäufen. Also günstig, billig einkaufen und teuer wieder verkaufen, wenn die Spieler nach 2, 3, 4 Jahren einen Markt haben. Deswegen hat er auch Jules Koundé für 50, 55 plus Millionen an den FC Barcelona verkauft. Dreimal hatten verschiedene Vereine, unter anderem Chelsea, schon angefragt. Dreimal wollte Koundé auch selbst weg, weil das für ihn auch ein riesiger Karriereschritt ist, und dreimal musste er bleiben, hat Monchi selbst gesagt, zweimal musste er bleiben, wir konnten ihm beim dritten Mal seinen Wunsch nicht erneut verwehren. Vor allem, weil wir auch auf das Geld angewiesen sind. 50 Millionen für Sevilla ist enorm viel Geld. Ihr komplettes Geschäftsmodell von Monchi, so erklärt, basiert eben auf diesen Verkäufen, die sie seit Jahren ja schon machen. Also wirklich seit vielen, vielen Jahren. Ne? Rakitic ging zu Barca, Dani Alves ging zu Barca, Sergio Ramos ging damals zu Real. Unzählige weitere Spieler wurden ja immer wieder bei Sevilla groß gemacht und gingen dann weiter, und Sevilla und Monchi haben so Geld eingenommen und immer wieder in andere Spieler investiert, die woanders vielleicht nicht immer super zurechtkamen oder die nicht so auf dem Scouting-Feed der anderen Vereine waren. Also oftmals scouten sie ja gern in Frankreich. In diesem Jahr übrigens interessanterweise keinen Spieler aus Frankreich geholt, dafür eben Macau aus der Türkei, aus Galatasaray für nur 12 Millionen und gleichzeitig Diego Carlos für 30 abgegeben, und Macau ist 3 Jahre jünger. Also da bin ich gespannt, ob sie ihn vielleicht 1:1 ersetzen können. Zumindest haben sie da wieder Geld eingenommen, quasi dreimal so viel, wie sie ausgegeben haben für ihren Nachfolger. Also das Modell von Monchi ist weiter günstig kaufen, teuer verkaufen, nur so können sie wettbewerbsfähig sein und überhaupt an den Top 4 ranschnuppern, weil ihr Saisonziel ist jedes Jahr die Champions League. Und das haben sie ja so oft gar nicht geschafft in den letzten Jahren. Ich glaube, jetzt 3 oder 4 Mal in Folge.
Ja.
Und auf dieses Geld sind sie einfach super angewiesen, aber ohne Verkäufe könnten sie das nicht machen, hat Monchi selbst erklärt. Also deswegen Ausverkauf bitter, aber so ist nun mal das Geschäftsmodell des FC Sevilla.
Ja, gehört dazu. Atletico, der Vorjahresmeister, hat uns ja vergangene Saison oft enttäuscht, und wir haben schon so gedacht, ist jetzt irgendwie Simeone hier am Ende, dass jetzt Suarez nicht nochmal die maximale Motivation haben kann. Okay, ist halt so, er ist eben auch ein bisschen alt, ist jetzt eh auch weg, wie andere gegangen, Vrijalko, Herrera, von denen konnte man sich lösen, was vielleicht auch nötig war. Dafür sind ein paar Alte zurück, jetzt Saul, Morata sind jetzt die Neuen, die der Mannschaft helfen können. Alex Witzel fand ich eigentlich früher mal ganz geil, aber habe ich wohl die letzten 1-2 Jahre beim BVB verpasst, dass der vielleicht auch nicht mehr so...
Hast du ihn gerade Alex Witzel genannt?
Axel Witzel. Ja. Ich habe nur Alex im Kopf.
Ja, ja.
Aber jetzt Saisonvorbereitung, was hatten sie? Numancia 4-0 bezwungen, Man United mit 1-0 bezwungen, Cadiz 4-1 gewonnen und jetzt auch noch Juve 4-0 gewonnen. Da hat uns dann auch Max geschrieben, unser Patreon, na, was traut ihr uns zu? Nach so einer geilen Saisonvorbereitung, da geht doch was. Er meint das ein bisschen ironisch, auch mit Erinnerung an dieses, wann war das, 2019 im Sommer, da hatte Atletico ja noch mit 7-3 gegen Real Madrid gewonnen und über Lobeshymnen, ja, am Ende ist Real Madrid Meister geworden, aber greift der Atleti jetzt nochmal an? Ich weiß nicht, ob da jetzt Morata und Saul nochmal die neuen Hoffnungsträger sind, nachdem sie schon mal gebeten wurden zu gehen, und vielleicht hat jetzt auch Morata einfach nur nochmal getroffen, um zu zeigen, hey, bitte kauf mich jemand, ich hab noch ein paar andere Jugendlieben in petto.
Ich kann's noch auf jeden Fall. Also, ich nehme Morata mal wieder in Schutz, ja? Wie ich das gerne hier öfters mache. Ich finde, er passt richtig gut zu Atletico. Mir gefällt Alvaro Morata als Stürmer von Atletico Madrid. Das habe ich damals schon gesagt, als sie ihn an Juve abgegeben haben oder als er unbedingt zu Juve wollte. Wie genau das lief, weiß man ja nicht. Seine Frau ist ja Italienerin, also deswegen ändert er ganz gerne seine Destination recht häufig, recht schnell, immer mal wieder, jedes zweite Jahr meistens. Ich finde, als Spielertyp passt er sehr, sehr gut für Atletico und ich sehe aus Atletico-Sicht keinen Grund, ihn abzugeben, wenn man nicht finanziell muss. Also wenn jetzt nicht ein, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen Angebot von Verein X kommt für ihn, sehe ich keinen Grund, warum Atletico ihn abgeben sollte. Sie brauchen dringend einen Mittelstürmer. Sie hatten letztes Jahr nur Suarez und da hat Simeone gemerkt, das klappt echt nicht mehr, der kann nicht mehr laufen, der kann nicht mehr pressen, der ist hüftsteif, der ist über sein Zenit auf diesem Niveau, das wir haben oder brauchen. Ich finde, Morata passt da gut. Ja, er ist immer noch ab und zu sehr frustrierend, er verballert manchmal Riesenchancen, aber trotzdem, er ist ein guter Konterstürmer, er kann den Ball gut halten, er hat eine gewisse Grundschnelligkeit und er schießt ja trotzdem regelmäßig seine, weiß ich nicht, 11 bis 17 Tore. So. Und deswegen, Atletico brauchte unbedingt einen Mittelstürmer, sie haben eh schon jetzt einen, weil er von der Laie zurückkam. Ich finde, das passt gut. Morata macht den Verein vorne besser, finde ich schon. So. Weil ansonsten, was sie haben, sind ja die ganzen Halbstürmer und hängenden Spitzen. Die Griezmanns, Correas, Cunhas, Felix, das sind einfach vier Stürmer, die fast alle gleich spielen, nämlich rumfloaten um den Mittelstürmer. Und den Mittelstürmer hatten sie bisher nicht. Und jetzt haben sie ihn eben. Also jetzt kannst du Morata mit einem dieser vier Paaren, je nach Verletzungsproblem, ich finde, das ist gut.
Aber ob der jetzt die Unterstützung der Fans dann auch direkt hat, das ist ja auch bei Atletico so ein Faktor, brauchst du die Fans hinter dir, und hat sich ja auch nicht ganz zum Unrein verabschiedet, nachdem er da schnell nach Turin geflüchtet ist. Also uns hat auch Jonas gefragt, ob der Hype um Morata jetzt, weil er eben ein paar Tore gemacht hat, auch gegen die Juve, ob das vielleicht nur von kurzer Dauer ist. Und ich glaube schon, auch bei Morata ist schon immer typisch so, in den ersten Monaten nach einem Wechsel ordentlich loszulegen, dann irgendwann wieder in ein Loch zu fallen. Und Max hat uns da auch nochmal geschrieben, also er glaubt sogar, dass er sich durch seine Tore für den Wechsel nochmal bewerben wollte, irgendwo vielleicht sogar eine Juve-Rückkehr, denn er sieht sogar, jetzt kommt's, angeblich ist Atletico dabei, den Vertrag mit Ausrüster Nike vorzeitig zu verlängern, was eigentlich erst für ein, zwei Jahre gedacht war, weil es gibt einen bestimmten, sehr berühmten Nike-Spieler, der vielleicht auch noch kommen könnte auf Morata-Position. Der Verdacht von Max ist, dass da wirklich noch was mit CR7 passieren könnte. Was sich natürlich keiner irgendwie vorstellen könnte, CR7 in Rot-Weiß.
Bitte nicht.
Aber er hat das jetzt mal hier so in den Raum geworfen. Ich lasse das auch mal so. Kann es mir natürlich auch nicht vorstellen. Aber bitte im Fußball nicht. Ist schon vieles sehr Verrücktes passiert.
Das stimmt natürlich. Aber bitte nicht. Nee. Ich meine, kann mir ja wurscht sein. Aber Ich will Cristiano Ronaldo nicht im rot-weißen Trikots von Atletico sehen. Und ich bin weder Fan des einen Vereins noch den anderen, aber nein, das passt nicht. Bitte nicht, wirklich bitte nicht. Und wäre auch für mich, um ehrlich zu sein, ein katastrophaler Fehler von Atletico, das zu machen. Dem so viel Geld zu zahlen, wie viel auch immer es ist, aktuell sind es glaube ich 35 bei Man United, also das kann sich Atletico eh nicht annähernd leisten. Selbst wenn der auf die Hälfte verzichten würde, kann sich Atletico das nicht leisten. Aber viel schlimmer, also auch das andere Thema mit Real-Legende und dann zu Atletico, das passt ja auch nicht. Aber unabhängig davon, es würde einfach sportlich nicht passen. Der Mann kann ja nicht laufen und nicht pressen.
Wie Suarez.
Also das passt ja zum Spielstil gar nicht. Das kampferprobte Konter-Umschalt-Kampf-Beiß-Spiel Atleticos, der Cholismo, Da könnte ja Ronaldo weit davon entfernt nicht sein. Der steht vorne rum und hadert, wenn die Bälle nicht zu ihm kommen. Nein, das passt überhaupt nicht sportlich. Also völlig unabhängig, ob jetzt der Name Ronaldo, ne? Einfach nur den Spielertypen betrachtet, der passt fußballerisch nicht. Und er ist was, 37, 38 Jahre alt, ist auch viel zu alt und dafür.
Würde da schon mal passen in der Liga.
Ja, aber also nein, das darf. Sie haben in Morata ist ein besserer Fit, sportlich, fußballerisch zu Atletico. Und der ist ja schon bei euch. Also nein, bitte den Cristiano-Fehler nicht machen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dahinter steckt oder nicht. Also ich glaube, ein Atletico-Verantwortlicher, ich weiß nicht, ob es Cerezo war oder wer auch immer, hat das eh schon dementiert, aber auf Dementis gibt man ja im Fußball auch nicht mehr so viel. Aber also es wäre ein katastrophaler sportlicher
Fehler. Und da Cristiano ja letztes Jahr schon mit Man City auch so ein bisschen verhandelt hatte, da ist ja Jorge Mendes auch skrupellos. Aber wenn ich schon bei Morata sage, der hat die Unterstützung der Fans nicht, ja, was hätte dann Cristiano? Der würde dann auch wahrscheinlich die Kackhäufchen von den Tribünen entgegengeflogen kommen. Naja, Atletico haben wir damit auch, ist schon irgendwie Platz 3 drin. Was ist denn für Barca drin jetzt nach auch einer guten Saisonvorbereitung? Nicht jedes wurde gewonnen, irgendwie gegen Juve nicht oder Olot nicht, aber dafür Clasico gewonnen, jetzt gegen Pumas noch einen schönen Abschluss. Jetzt kommt vielleicht noch, wer kommt denn noch, Marcos Alonso, Bernardo Silva oder es merkt auch Laporta langsam, so eine Tricks, das funktioniert irgendwie nicht so und Frankie will irgendwie wirklich nicht gehen und Braithwaite und Memphis, das wird auch schwierig, was meinst du?
Tja, du hast jetzt wieder gefühlt 5 Fragen auf einmal gestellt, ne? Alles in einen Topf, wie soll ich das beantworten? Ich fange mal mit dem Sportlichen an. Was ich in der Saisonvorbereitung gesehen habe, und ich habe ja logischerweise jedes Spiel von Barca geschaut, lässt mich sehr zuversichtlich in die nahe mittelfristige Zukunft blicken, also auf die Saison schauen. Ich fand, da ist Zug in der Mannschaft, die haben Bock, da ist Motivation drin, spielerisch sowieso top. Die Neuverpflichtung scheint aber auch richtig gut zu funktionieren, beispielsweise Rafinha versteht sich ja super mit Dembélé, also das ist eine Flügelzange, die macht wirklich Bock auf mehr, im Klassiker schon gesehen. Ich glaube, gestern du hast das Gamperfest ja nicht geschaut, ne? Die Saisoneröffnung gegen die Pumas. Aber da haben sie Fußball zelebriert. Ja, es war ein mexikanischer Club. Ja, es ist ein Testspiel gewesen, glorifiziert ist. Aber der Fußball, den Barca gezeigt hat, der macht wirklich Bock auf mehr. Und der euphorisiert die blau-roten Massen. Und deswegen, Verpflichtungen sind ja eh top, wenn man jetzt wirklich das Finanzielle mal außen vor lässt, weil das ist ein anderes Thema. Nochmal, das haben wir im anderen Podcast besprochen. Das will ich jetzt hier gar nicht wieder aufmachen. Das Fass dafür ist ja der Podcast von letzter Woche da gewesen. Also nur auf Sportliche gesehen, Rafinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Andreas Christensen und Franck Kessié sind absolute Top-Verpflichtungen. Das heißt nicht, dass jeder von denen jetzt Stamm wird, weil allein Rafinha, ne, ballt sich ja mit Dembélé, mit Ferran Torres, vielleicht mit Memphis, mit Ansu Fati um die Plätze, also der wird ja nicht jedes Spiel machen, aber was ich bisher gesehen habe, das funktioniert richtig gut. Koundé wird eine absolute Verpflichtung sein, rechts hinten, vielleicht Rechtsverteidiger, vielleicht rechter Hybridverteidiger, vielleicht rechter Innenverteidiger, das ist eine Top-Verpflichtung und Lewandowski, ganz ehrlich, wow. Also was der im Gamper gestern gezeigt hat, ja, es war nur die
Pumas. Das, was er immer zeigt.
Aber nee, das war wirklich Weltklasse. Ja. Also welches Spielverständnis er hat, mit Rücken zum Tor, Hacken, Hackentrick, Hackenpass auf Pedri, wo ich mir denke, woher weiß denn der, wo der überhaupt ist? Also dieses Spielverständnis, das der auch noch hat. Natürlich ein Top-Stürmer vorm Tor sowieso, aber wirklich das Link-Up-Play, also das Spielverständnis fand ich grandios in so frühem, ich meine, war ja erst sein drittes Spiel und keins über 90 Minuten, also in so einem frühen Stadium. Also Lewandowski hat da wirklich aufblitzen lassen. Wow, der könnte dir 25 plus Tore fast schon garantieren. Ich meine, dafür steht er ja eh, aber
klar.
Naja, ist ja aber trotzdem neue Liga, neuer Verein, deswegen da muss man ja trotzdem immer vorsichtig sein. Aber das sieht sich schon gut an, sportlich bisher bei Barca.
Ja, sportlich bin ich da auch vielleicht ein bisschen neidisch. Lewandowski hätte auch weiß gestanden, Jules Koundé bestimmt auch. Es ist halt die große Frage, ob die auch wirklich alle eingetragen werden können. Es ist noch Zeit, aber wenn hier schon die Tricks mehr und mehr auch rauskommen, jetzt De Jong könnt ihr nachlesen bei Barca-Welt und auch irgendwelche Scheinfirmen teilweise eröffnet werden, um die Bilanz zu verschönern. Und irgendwie Braithwaite in Memphis wie De Jong nur unter ganz, ganz, ganz bestimmten Konditionen vielleicht verhandeln gehen würden, bleibt das weiter eine spannende Sache, ob dann wirklich Lewandowski auf Torejagd geht. Aber so ist natürlich, da müssen wir nicht groß drum reden, mit so einer Mannschaft, mit Koundé und Lewandowski und so weiter, ist Barca wieder ein Titelanwärter, natürlich. Aber auch die Mannschaft muss erstmal zusammenfinden, das hat sie scheinbar schon in der Saisonvorbereitung, da sieht schon einiges gut aus. Natürlich waren sie auch motivierter als Real im Klassiko, aber ich freue mich auf eine spannendere Saison als letztes Jahr.
Also, dass es die geben wird, da sind wir uns, glaube ich, wirklich alle einig. Letztes Jahr waren es was? 15 Punkte Rückstand, glaube ich, waren es dann, oder? Oder 13?
13.
13 Punkte Rückstand vom FC Barcelona auf Real Madrid. War natürlich aber auch der desaströsen Hinrunde geschuldet, wo sie ja, ja zwischenzeitlich Neunter unter Koeman waren, als er dann entlassen wurde. Neunter, das ist ja blamabel schlecht, einfach nur die Platzierung für sich wirken lassen. Ne? Das ist unter aller Sau für Barcas Ansprüche natürlich. Und sie haben es versucht abzuknabbern peu à peu, aber Real war dann zu konstant. Aber wozu Barca eben fähig sein können, könnte, würde, hat man eben unter anderem nicht nur gegen Atletico gesehen, 4-2 im Camp Nou, sondern just eben im Bernabeu, wo es das berühmte 4-0 gab.
Mal wieder.
Und ich glaube, das war ja trotzdem noch das Barca im Aufbau von Xavi, Early Days, und trotzdem hat man Real Madrid im eigenen Wohnzimmer so abgeschossen. Und wenn jetzt eben die Mannschaft so verstärkt wurde, wie genannt, und sie einfach noch besser zusammenfinden und vor allem Xavi eine komplette Vorbereitung jetzt hatte, um seine Ideen zu implementieren, um seinen Fußball zu implementieren, glaube ich, muss sich Real Madrid warm anziehen in der kommenden Saison. Ja, absolut.
Okay. Und dann kommen wir doch jetzt mal zum Meister, wo wir jetzt fast schon die 90 Minuten erreicht haben. Titelverteidigung bei Real, was geht das? Wäre das erste Mal seit 2007, 2008, dass Real zwei Meisterschaften in Folge gewinnt. Ein paar Altlasten, nenne ich es mal, konnte man loswerden. Ja, Bale, Jovic, wäre es noch Isco, Marcelo gegangen. Teilweise schade, teilweise ja, könnte man vielleicht in der Zukunft noch was verdienen, wenn Jovic nochmal verkauft werden sollte von Florenz. Und da ist auch schon die erste Frage vom Yusuf, der eben auch so hinsichtlich der Offensive meint, jetzt nach den ganzen Abgängen, funktioniert das trotzdem jetzt noch, wenn schon Bale und Jovic weg sollen? Und vielleicht geht ja auch noch Mariano oder Asensio, sieht unwahrscheinlich aus, aber da sag ich eben, erstmal ist es egal, wer noch alles da wäre, selbst wenn Bale und Jovic da wären, wäre Real Madrid trotzdem, wer die Benzema-Abhängigkeit kann nicht größer sein, egal wer da noch im Kader steht. Also alles ist auf Benzema zugeschnitten. Wenn Benzema gesund bleibt und irgendwie verletzungsfrei bleibt, dann ist Real Madrid immer noch der Titelanwärter für mich. Damit fällt einiges. Trotzdem wird auch mal versucht, einen Rodrigo irgendwie ans Zentrum ein bisschen ranzuführen. Der Madridismo hat noch Hoffnung, dass es bei Hazard jetzt vielleicht ein bisschen besser wird. Er sieht physisch ganz gut aus irgendwie. Also zumindest ein bisschen besser in Form. Und auch die letzten ein, zwei Testspiele sahen so vorne im Zentrum, wo er nicht mehr auf dem Flügel versauert, ganz gut aus. Und sollte wirklich noch Mariano oder Asensio gehen, wäre auch Platz für einen Neuzugang. Und ich sehe schon, Alex hat hier einen Einwand.
Ja, ich will dich nur ganz kurz unterbrechen, weil Stichwort Hazard, dann muss ich wieder an unser Tippspiel denken. Und die Bonusfrage im Tippspiel denken. Wirst du also ein paar Hazard-Tore tippen? Darf ich dir das schon entlocken?
Weil ich ja, wenn es nur um Tore geht, sage ich mal, macht er schon seine 8.
8? Alter.
Ja, da kommen ja noch mehr Vorlagen. Im Endeffekt ist ja trotzdem
Moment. Ich hab's nicht nachgeschaut. Wie viele Tore hat er letztes Jahr geschossen?
Naja, 3 oder so.
Wie viele Tore davor?
4 oder 5.
Stimmt das?
Ich meine, viel mehr hat er noch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt so viele hat. Darum geht's mir. Das gucke ich jetzt live nach.
Ja,
hat er in der einen Saison nicht sogar 0 geschossen? Habe ich mir das falsch gemerkt?
Moment. Also erstmal sage ich, Topscorer bleibt Benzema, dann eher noch Vinicius, der Hauptsache wieder 40 Goal und Assists erreichen. Und dann ja mal gucken, ob Asensio Dritter bleibt oder irgendwie Hazard. Dann ist ja auch nicht... Deswegen sage ich jetzt nicht, ich erwarte 20 Türchen.
Da sieht man mal, wie schlecht du deinen Verein kennst. Letztes Jahr 18 Spiele, 0 Saisontore in La Liga, Eden Hazard. Die gut, Saison Liga, davor...
Wettbewerbsübergreifend.
Ja, ich meine La Liga. Ja. Wir sprechen ja hier über La Liga. Die Saison, außer mit der Tipp, betrifft ja La Liga, ne? In Kicktipp. Ja. So, die Saison davor 3 Tore in 14 Spielen, die Saison davor 1 Tor in 16 Spielen. Der Mann hat in 3 La Liga-Saisons, in 48 La Liga-Spielen, 4 Türchen geschossen und in einer Saison gar keines. Und dann kommst du daher und sagst, jetzt wo er quasi 3 Jahre älter ist nochmal, als damals, als er für 100x Millionen kam, sagst du, er schießt jetzt 8 Tore.
Was sind 8 Tore? Das können 2 Spiele sein, wenn es mal richtig läuft.
Dann würde ich dir jetzt anbieten, direkt Iskender, kann ich nicht wetten, weil den habe ich ja noch nie mal bekommen, aber von mir aus irgendwas anderes, ein Essen deiner Wahl, dass Eden Hazard keine 8 Saisontore in La Liga schießen wird.
8 La Liga-Tore.
Also under 8 gehe ich. Also under 7, 7,5. Und du sagst natürlich dann over 7,5. Ja. Und dann würde ich dir ein Essen deiner Wahl spendieren. Also jetzt nicht hier den Hummer für 97 Euro, aber halt, ne? So.
Ja, aber findest du 8 echt so eine unrealistische Zahl? Weil es ist ja, ich sage ja jetzt nicht 20 Tore, aber ja.
Naja, wenn, das, was wenn er 0, 3 und 1 geschossen hat und er ist seitdem 3 Jahre älter geworden, ja, dann schießt er vielleicht besser. Jetzt endlich mal wieder ein paar Türchen, aber 8? Warum denn 8? Also ich sehe es nicht. Wenn meine Wette steht, wenn du sie annehmen willst.
Ja, klar nehme ich die an, also. Wenn wir uns dann in einem Jahr noch dran erinnern, aber gut.
Wir haben ja jetzt hier Abertausende von Hörer, die alle unsere Zeugen sind. Also Nils Kern wettet, dass Eden Hazard in La Liga 8 oder mehr Tore erzielen wird. Und ich sage, er schießt keine 8 Tore, also under 7,5 Tore, Alex. Wetteinsatz, keine Ahnung, Dönerteller, was weiß ich, Schnitzel, mir wurscht, ein Essen.
Yusuf ist unser Zeuge, der die Frage gestellt hat. Ja, aber insgesamt eben für Real 66 Spiele, 6 Tore, 10 Vorlagen ist viel zu wenig. Flop, der größte Flop in der Vereinshistorie bisher. Aber es gibt leichte Fünkchen. Ich sag noch nicht große Funken, die da sprühen, aber ein bisschen, dass es jetzt vielleicht besser wird. Aber ja, es geht auch nicht schlechter eigentlich. Naja, wir bleiben noch bei Real Madrid, blicken vielleicht noch auf den Mittwoch. Und da frage ich dich gleich mal, was muss man denn machen, um jetzt eine Blamage gegen Frankfurt abzuwenden? Was muss da... Auf was muss Real Madrid achten, damit es nicht sowas gibt wie bei euch?
Aufs Spiel des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Also das einfach mal analysieren, mal in Ruhe anschauen, mal was die Bayern da zelebriert haben. Puh. Wow, die haben Frankfurt richtig hergeschossen. Aber natürlich, Frankfurt wird brennen, weil Liga Frankfurt ist nicht Europacup Frankfurt. Mhm. Das hat auch der FC Barcelona am eigenen Leib zu spüren bekommen. Also in Europa, in einem K.O.-Spiel, da brennt die Eintracht nochmal richtig. Nur, also wurde es übrigens auch von unseren Supportern, unseren Patreons, unseren Freunden im Discord-Channel mir erklärt, Real Madrid und Finalspiele, das können sie ganz gut, die Blancos. Man verliert nicht so häufig Finalspiele und deswegen ist für mich natürlich Real Madrid der Favorit. Aber,
ja, klar.
Aber die Eintracht ist einfach schon mal weiter in der Vorbereitung. Immerhin ja schon ein Pflichtspiel mehr absolviert. So
zwei mit Pokal.
Mit Pokal zwei sogar, so Real noch gar keins, stimmt genau. Also ein bisschen weiter ist da auch die Eintracht, aber nichtsdestotrotz sollte Real ein Favorit sein. Aber ey, die Eintracht gibt 130%, also die werden reinen, beißen, kämpfen, Vollgas geben. Ob Real das so gewohnt ist, aus der Liga schon mal nicht immer, ne?
Ja, naja. Das ist jetzt die Sache. Trotzdem fängt ja die Eintracht wieder bei Null an, so auch so hinsichtlich Teambuilding, so diese Euphorie von der Vorsaison. Ich sag nicht, dass die weg ist, aber das, was da im April und Mai los war in Frankfurt, hast du jetzt einfach nicht mehr diese Stimmung. Natürlich werden trotzdem, ich glaube, 7.500 Eintracht-Fans nach Helsinki fahren. Ich glaube, nur 1.500 von Real Madrid-Fans, was auch so zu erwarten ist. Aber da wird jetzt schon mal nicht so eine Magie, nicht so eine Stimmung im Helsinki-Stadion entstehen wie im Camp Nou. Deswegen ist schon mal diese Grundvoraussetzung weg. Ja, die Eintracht ist schon mehr eingespielt, hatte auch irgendwie 1-2 Testspiele mehr als Real Madrid. Aber irgendwie ist es ja eine... Bei Real Madrid spielen die gleichen wie im Champions-League-Finale und wie in den letzten 2-3 Jahren zusammen auch. Was ist jetzt bei Frankfurt los? Götze ist ja jetzt schon da, Kostic geht der noch? Gibt es bei Boré nicht auch noch irgendwelche Gerüchte oder dass der erstmal nur Bank ist? Und so? Also dass Real Favorit ist, können wir uns sparen, aber ich glaube, es ist nicht die gleiche Eintracht, die im Camp Nou für Furore und davor und danach auch für Furore gesorgt hat. Deswegen muss das natürlich Real Madrid souverän eigentlich lösen.
Und ich glaube, es wird trotzdem eine ähnliche Eintracht werden, die genauso viel Bock auf diesen Pokal jetzt hat wie letztes Jahr auf den auf die Europa League. Also das wird richtig knifflig für Real, aber Real ist natürlich die fußballerisch einfach wesentlich bessere Mannschaft mit wesentlich mehr Klasse. Na, allein Vinicius und Benzema können jede Abwehr der Welt, auch die von Man City, auch die von PSG etc., mit 2-3 Spielzügen auseinandernehmen, selbst wenn davor 80-70 Minuten wenig ging. Diese Klasse haben nur die beiden und Modric kann dir immer aus dem Außenriss mit dem Außenriss einen herzaubern, ne? Irgend so eine Bogenlampen, Flanken, Pass, was auch immer. Toni Kroos etc. Brauche ich ja gar nicht aufzählen. Also von daher, ich glaube, es wird richtig schwer, weil die Eintracht 170% geben wird und die Intensität der Eintracht, die wird, glaube ich, Real Madrid überraschen. A, weil zu früh in der Saison ist und B, weil Real Madrid die Intensität aus der Liga so vielleicht eh gar nicht kennt grundsätzlich. Aber mehr Klasse bei Real. Also ich glaube, es wird eng, aber am Ende Real kann Finalspiele, ne? Also es würde schon, es wäre schon
brutal. Das letzte Supercup-Finale haben sie verloren gegen Atletico 2018.
Das stimmt. Aber damals ging es ja auch in die Verlängerung, glaube ich. Also es war ja auch richtig eng und richtig knapp. Es war ein echter Fight. Von daher, Verlängerung würde mich zum Beispiel kein Stück überraschen. Das sind immer meine vorsichtigen Tipps. Aber es würde mich nicht überraschen. Nur, wie gesagt, spielerisch. Vor allem, es würde ja passen zu Real, ne? Wenn es dann wieder so eng wird und dann trotzdem wieder Benzema in der Verlängerung das goldene, weiß ich nicht, 3-2 schießt oder so, weißt du? In der 113. Es würde ja passen zum, Achtung, möglicherweise designierten Ballon d'Or-Sieger. Denn gibt es ja bald, ne? Das war meine galante Überleitung an. Ich habe gelesen, bald werden die Oktober. Nominierten.
Ach so.
Ich glaube, die Nominierten werden bald verkündet. Wenn ich mich täusche. Ich meine, die haben das ja geändert. Sie passen es ja jetzt, glaube ich, an die Saison, ne? Und deswegen ist das schon, ist das im Oktober, erst im Oktober? Also auf jeden Fall vor der WM. Im
Oktober ist die Verleihung und die Kandidaten werden jetzt bekannt gegeben. Hier ist der Real Total Artikel, aber 17. Oktober ist die Verleihung, aber ja, irgendwann, jetzt muss natürlich dann mal August, September die Kandidatenliste sein, klar.
So, unabhängig davon, ich wollte ja nur darauf hinaus, es würde passen zur starken Saison von Benzema, wenn er auch dieses Finale, ein sehr enges Spiel, wie ich erwarte, erneut entscheiden wird und seiner Ballon d'Or-Campaign quasi nochmal ein bisschen Futter
geben würde. Er war trotzdem auch der Beste, mit Abstand der Beste oder feurigste Madrilene in den zwei Testspielen, die er mitgewirkt hat. Also, ja, bin ich gespannt. Mittwoch, 21 Uhr, ist Anstoß in Helsinki. Ihr habt die Qual der Wahl, wo ihr es schauen könnt. Ist DAZN überträgt es, RTL überträgt es im Free-TV. Ich glaube, Österreich hat auch noch Servus-TV und andere. Also, da, glaube ich, gibt es keinen Grund, das Spiel sich nicht anzuschauen. Da sind wir gespannt drauf. Und ja, das war jetzt schon so ein bisschen Prognose Supercup. Und jetzt kommen noch weitere Prognosen zu La Liga generell. Oder hast du noch andere? Wir haben schon längst die 90 Minuten überschritten. Verlängerung.
Nee, komm. Nee,
Nachspielzeit. Da hatte uns Marcel geschrieben, ist ja auch noch Eintracht-Fan nebenbei, da schon mal ein gutes Spiel. Er hat mittlerweile auch den El Siete-Podcast über Real Madrid. Da bin ich mal gespannt, muss ich mir mal anhören. Er hat uns gefragt, so generell nochmal La Liga-Teams, was meinen wir denn? Wer wird eher überraschen? Wer wird eher enttäuschen? Wir haben jetzt schon ein paar genannt. Ich glaube, eine Enttäuschung könnte nochmal Sevilla werden, dass die ein, zwei Ränge vielleicht runtergehen, wenn da die neue Abwehr, und ich glaube, überraschen könnte mich Bilbao und auch Espanyol wirklich mit Diego Martinez und Athletic eben mit Valverde, dass die da eben zwei, drei Plätze raufklettern und Athletic dann in Europa landet. Das sind so die Namen, die mir einfallen.
Ja, was meinst bin du? Ich auch nicht weit weg von. Also haben wir ja eh schon genannt. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Lopetegui gehen muss, dass er entlassen wird. Wenn die Mannschaft nicht so funktioniert, die Abwehr ist umgebaut, der Stürmer überzeugt mich jetzt eh nicht so in jedem Spiel. Die Fans sind unruhig, das Umfeld ist also unruhig, wenn da wieder, was weiß ich, in 8 Spielen 5 Unentschieden, 2 Siege, eine Niederlage nur kommt, plus in der Champions League vielleicht die beiden Auftaktspiele, weiß man ja nicht, ne? Auslosung muss man abwarten, wenn das eine super schwere Gruppe wird und die gewinnen einfach die ersten 2 Spiele nicht oder verlieren sie sogar, dass es ihn dann feuern. Das würde mich nicht überraschen. Von daher tendiere ich stark dazu, zu sagen, Negativüberraschung könnte Sevilla werden. Das heißt jetzt nicht, dass sie 10., 12. werden oder so, aber einfach, ne, dass es eine schwierigere Saison wird mit Turbulenzen. Ich glaube auch schon prognostiziert, Rayo wird im Abstiegskampf stecken, vielleicht sogar wirklich absteigen. Also deswegen auch da, Fall nach unten bei Rayo, so als vielleicht Team, das abrutscht. Ob jetzt direkt einer sofort die Top 4 knackt, also Betis ist erneut eine tolle Saison zuzutrauen, aber sie waren ja letztes Jahr schon so knapp dran. Also wenn sie jetzt Vierter wären, wäre das natürlich eine Top-Überraschung, aber es wäre ja nicht weit weg gewesen vom letzten Jahr. Also weiß ich nicht, ob man das gelten lässt, wenn man sagt, Betis wird wieder Vierter bis Sechster. So. Der Athletic-Club sollte auch eine bessere Saison spielen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel kein Team, wo ich sage, boah, statt 13. wären die jetzt Siebter oder so. Also so ein Granada vom damals unter Diego Martinez. So einen Move sehe ich jetzt nicht.
Espanyol vielleicht.
Ja, aber die werden jetzt dann auch nicht Siebter, deswegen. Also dafür ist doch eigentlich Betis, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal und Bilbao zu konsolidiert sind ja die Mannschaften. Ne? Eigentlich auch zu viel Klasse. Von daher, ich glaube, so viel Monsterüberraschung gibt es in der Liga, fürchte ich nicht.
Ja, du hattest Rayo angesprochen, die ja so in der Hinrunde für Furore gesorgt hatten, hat auch nochmal Marcel gefragt, wer denn da so das nächste Rayo sein könnte, die zumindest richtig stark starten. Also da, er hatte noch genannt, so vielleicht Real Sociedad oder Betis, natürlich werden die stark starten. Real Sociedad ist ja eher bekannt, dass sie stark starten und dann bald nachlassen. Mir ist da vielleicht noch so Almeria bekannt, die jetzt eben auch auf dem Transfermarkt aktiv, die eine gute Defensive hatten vergangenes Jahr, die da eben jetzt vielleicht, dass da der Scheich nochmal mehr springen lässt und nochmal mehr die Siegprämien anhebt, damit die da wirklich wie die Feuerwehr vielleicht loslegen oder mit mehr Euphorie vielleicht starten als Valladolid. Aber heißt auch nicht, dass sie auf dem Champions-League-Platz landen in den ersten Wochen.
Vor allem ein Aufsteiger, der ja nicht so gekannt wird von den anderen Vereinen, der kann ja immer am Anfang für so Furore sorgen als Neuling. Letztes Jahr in Spanien Rayo, in der Bundesliga hat ja Bochum eine grandiose Saison gespielt. Davor war ja Union der Überraschungsaufsteiger in der Bundesliga, der dann einen Top-Finish hingelegt hat und zwei Jahre in der Bundesliga grandiose Arbeit leistet. Sowas kann es in Spanien schon auch geben. Also Granada hat es ja vorgemacht, jetzt sind sie natürlich abgestiegen, aber die waren ja auch zwei Jahre in den Top Ten. Auch als Aufsteiger eben. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Almeria da ein bisschen für Furore sorgt. Heißt jetzt nicht, dass sie am Ende Siebter, Achter werden, aber einfach Neunter bis Dreizehnter wäre ja schon ein sehr gutes Ergebnis für jeden Aufsteiger natürlich grundsätzlich. Also von daher traue ich das auf definitiv Almeria unter anderem zu. Ich wäre nicht überrascht, wenn das passiert, ne.
Okay. Und Marcel fragt noch hinsichtlich Transfers, so das, wo wir sagen, so das sind mit die besten Transfers, die es bisher schon gab, und ob wir noch Wünsche haben, welchen Spieler wir uns noch erhoffen. Und naja, natürlich muss man Lewandowski nennen, weil der ist einfach einer der fünf besten Spieler der Welt. Das ist wichtig, schön für La Liga, dass er da ist, und ich glaube, der wird auch nicht lange, nicht viel Akklimatisierungszeit brauchen. Ich bin auch neidisch auf Koundé, wisst ihr alle. Wir hatten noch nicht gesprochen, bei Atletico auch noch wichtig, da war ja auch so die letzten ein, zwei Jahre das große Thema, dass jetzt Llorente öfter mal als Rechtsverteidiger aushelfen musste und dort auch ein bisschen an der Kette war, ist ja eigentlich der Flop der Saison gewesen letztes Jahr, weil er da so gar nicht wirklich funktioniert hat. Aber jetzt ein Rechtsverteidiger ist da, das ist, wie heißt der, Nahuel Molina, jetzt gekommen. Vielleicht ist das der auch noch zumindest erwähnenswert, wo ihr mal drauf achten solltet, dass der vielleicht klappt. Ich will Real Sociedad unbedingt auch mit Bryce Mendes und Kubo mal sehen, ob die da wieder für so ein bisschen schnelles, flinkes Umschaltspiel und zack, geile Pässe in den Lauf sorgen können. Die Namen sind mir erstmal so erwähnenswert. Auch Rüdiger und Tchouaméni sind geil, aber das sind die obvious Calls.
Ja, interessant, dass du nicht sofort ad hoc Tchouaméni nennst, ne? Der 80 Millionen Transfer von Real Madrid, der wurde jetzt in Minute 1 Stunde 40 im Podcast das erste Mal genannt.
Kein Stammspieler, obvious call.
Interessant, aber 80 Millionen, also das ist ja, der teuerste Transfer La Ligas in der Saison.
Ja.
Und dann wird er von dir hier nicht mal irgendwie genannt.
Ja, natürlich. Interessant.
Ich stelle ja nur fest. Also, für mich der Top-Transfer tatsächlich Lewandowski, weil absolute Weltklasse. Du sagst Top 5, für mich ist er Top 3 der Welt. Mbappé, Benzema, Lewandowski. Das ist für mich in diesem Jahr, auch hier eine Prognose, das Treppchen beim Ballon d'Or. Nicht in der Reihenfolge, sondern ich glaube,
Vinicius ist schon auch.
Salah könnte natürlich auch landen. Den habe ich vergessen. Okay, das sind dann die vier, die für die Top 3 für mich in Frage kommen. Ich glaube, Benzema wird es gewinnen, aber das sind so die vier vielleicht besten Spieler der Welt. Aktuell kann man durchaus so unterschreiben, ist jetzt nicht der Hot Take schlechthin. Deswegen Lewandowski ist ein brutaler Zukauf für La Liga und ich glaube, er wird brutal funktionieren. Ich glaube, das wird richtig gut klappen. Also obvious call, Lewandowski, der Transfer Nummer 1 in La Liga. Transfers, weil wir wurden ja gefragt, welcher Transfer außer Real und Barca hat dem jeweiligen Team am besten getan oder war ein schlauer Move? Und das sind jetzt ein paar Namen und Transfers, ich habe sie vorhin schon genannt, aber ich will es nochmal wiederholen, um auf die Frage zu antworten, die ich richtig interessant finde, auch aus Sicht der kaufenden Vereine. Du hast Bryce Mendes bei Real Sociedad genannt, ich finde persönlich auch Witzel bei Atletico sehr interessant, so ein richtiger typischer Sechser, der die Abwehr beschützt, glaube ich, kann Atletico da sehr gut zu Gesicht stehen. Herrera ist ja beispielsweise weg, Kondogbia ist noch da, aber ich glaube, der Witzel kann da gut passen zum Cholo-Fußball. Ich bin gespannt auf Porto bei Getafe, der macht da richtig Betrieb über rechts, ich glaube, das ist ein sehr guter Transfer für Getafe. Ich habe Gonzalo Paciencia bei Celta Vigo schon genannt. Ich glaube, der passt da gut hin. Auf den bin ich gespannt. Und du hast es auch schon vorweggenommen. Nahuel Molina bei Atletico. Den Spieler an sich kenne ich nicht so gut, um mich zu ihm zu äußern. Aber was ich gut finde, ist, dass Llorente, wie von dir angesprochen, nicht mehr Rechtsverteidiger spielen werden muss. Aller Voraussicht nach, sofern Molina eben funktioniert. Denn als rechter Verteidiger, Schrägstrich rechter Wingback, war Llorente völlig verschenkt. Das sind nicht seine Stärken. Seine Stärken sind im eher zentralen Mittelfeld oder eben im rechten offensiveren Mittelfeld, wo er einfach Vollgas nach vorne geben kann. Ne? Box-to-Box, Sprinten, Laufen, Rennen, Torgefahr etc. Das war seine grandiose Saison damals, als er auch Liverpool rausgeschossen hat. Zuletzt war er komplett verschenkt als Rechtsverteidiger und das wird er hoffentlich nicht mehr spielen müssen. Von daher ist Molina für die Rojiblancos ein interessanter Transfer. Ich persönlich bin auch gespannt, was Isco bei Sevilla macht. Ob der jetzt so funktioniert, weiß ich nicht, weil ein bisschen zugenommen, nicht mehr so die Motivation, du weißt es eh alles. Mhm. Aber solchen Spielern tut ja dann wirklich mal ein Tapetenwechsel mal gut. Ja. Und ich glaube, er könnte auch ganz gut zu Sevilla passen, zum Fußball, den die spielen. Ich bin einfach gespannt, ihn mal endlich bei einer anderen Mannschaft, nicht mehr bei Real zu sehen, wo er auch häufiger spielt, wo er vielleicht auch ein bisschen gekitzelt wird durchs neue Umfeld, neuer Trainer, neuer Sportdirektor.
Ja, schon.
Deswegen Isco bei Sevilla finde ich persönlich interessant. Heißt nicht, dass ich glaube, dass es funktioniert, weil das hängt auch vom Spieler ab und seiner Lust. Aber zumindest ein Transfer, den ich, ja, wie gesagt, interessant finde.
Okay. Und dann bleibt eigentlich nur noch eines, dass wir so ein bisschen uns der Abschlusstabelle Prognosen widmen. Oder fangen wir unten an oder oben? Fangen wir mal unten an, Absteiger.
Wie du willst.
Also ich sag diesmal nicht, dass Elche absteigen wird. Ich habe sie mal so auf Platz 17 gesetzt. Ich glaube eben, für Mallorca wird es sehr schwierig. Die hatten es schon schwierig. Und eben jetzt auch wahrscheinlich erster Trainerwechsel dort. Und irgendwie, nee, Valladolid als Aufsteiger wird es mit am schwierigsten haben. Die haben noch mal weniger finanzielle Mittel vielleicht, als die anderen beiden aufsteigen. Und ich glaube einfach, Cadiz hat sich schon letztes Jahr irgendwie durchgemogelt. Fast schon ähnlich wie Mallorca. Also das ist für Cadiz, Valladolid und Mallorca nichts wird.
Okay, notiere ich mir. Ich habe Mallorca als safen Absteiger für mich. Gründe haben wir ja vorhin genannt. Das war schon letztes Jahr dünn. Eigentlich, ja, für mich eher der verdiente Absteiger gewesen als Granada. Also da hat der wirklich da mir Minuten darüber entschieden. Oder eben dieser ergaunerte Elfmeter gegen Atletico. Wenn sie das Spiel nicht 1-0 gewinnen, am, weiß ich nicht was, 34. Spieltag fehlen ihnen 3 Punkte, dann steigen sie ab. Deswegen Mallorca für mich Absteiger Nummer 1. Die Aufsteiger werden es traditionell schwer haben. Ich glaube aber einfach aus genannten Gründen und auch Bauchgefühl, Almeria hält die Klasse. Mhm. Wesentlich schwerer wird es für Girona und Valladolid für mich. Also die werden da unten drin sein. Rayo wird da unten drin sein. Das sind so für mich die drei klaren Abstiegskandidaten neben dem Absteiger Mallorca für mich. Also Cadiz wünsche ich mir auch, dass sie die Klasse halten. Elche, glaube ich, werden sie die Klasse halten. Wir haben genug Klasse dafür. Osasuna ist auch gut genug. Getafe auch. Espanyol auch. Deswegen, Mallorca klar. Wahrscheinlich zwei von Girona, Valladolid, Rayo steigt dann noch ab. Welche ist natürlich jetzt auch noch schwer zu sagen. Ne?
Wieder kann er sich nicht festlegen.
Aber ganz ehrlich, ey, wie viele Spiele haben denn wir von Valladolid und Girona gesehen letztes Jahr? Dass ich mich hier klar
aussehe. Ich auch nicht, und trotzdem sage ich.
Naja. Also, ja, dann würde ich eher Girona jetzt sagen. Girona und Rayo. Oder?
Okay.
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist ja trotzdem eine Aussage. Ne? So.
Die Plätze 4-7, versuchen wir es mal so. Ich würde wirklich sagen, dass Betis Champions League erreicht und Sevilla rausrutscht auf die 5. Ich glaube auch oder habe ein bisschen Hoffnung in Athletic, dass die Sechster werden. Dann ist die Frage Real Sociedad oder Villarreal. Ich glaube eben Villarreal wieder ein bisschen lässt es schleifen in der Liga und das dann Real Sociedad eben mit den anderen jungen Spielern. Also da jetzt 4-7 sag ich Betis, Sevilla, Athletic, Real Sociedad.
Vor allem, warum denn 4-7? Eigentlich tötet man die Top 4 und danach die anderen. Das ist ja eine komische...
Ja, dann haben wir ja gleich die Meisterschaft. Das muss ja zum Abschluss kommen.
Na gut. Also ich würde mir wünschen, dass Betis in die Champions League kommt. Persönlicher Wunsch von mir. Letztes Jahr waren sie nah dran. Doppelbelastung wird schwer. Sevilla erwarten wir schwächer. Also das wird, glaube ich, ein Coinflip zwischen Sevilla und Betis auf 5. Ich wünsche mir da einfach, oder auf 4 und 5, ich wünsche mir, dass Betis Vierter wird. Wunsch, denken.
Und tippst du es auch?
Ich tipp's dann auch, weil ich es mir wünsche. Okay. Aber ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass es passiert, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also Sevilla ist eigentlich die wesentlich gefestigtere, bessere Mannschaft. Aber man kann sich auch mal was wünschen. So.
Ja.
Und die anderen, das ist alles. Also hat Villarreal mal Bock daheim am 11. Spieltag gegen Valladolid oder gibt es ein pimmeliges 0-0 und das entscheidet dann halt, das sind die zwei verlorenen Punkte, die dann am Ende über 5 oder 6 entscheiden oder 7. Du weißt es doch genauso wie ich. Es So. Ich habe hier in meiner Tabelle Villarreal 6, Real Sociedad 7, Bilbao 8 übrigens. Aber das war einfach nur schnell hingerotzt.
Denn, ja. Nochmal. Wir rotzen doch alle.
Ja, also ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern einfach nur erste Eingebung. So. Viel spannender also ist für mich eh die Top 3.
Ja, Top 3 sind natürlich die Top 3, wie auch in den letzten 4 Jahren. Und ich sage eben, in der 92. Saison in der Primera Division wird zum 36. Mal der Meister Real Madrid heißen. Ja, es wäre die erste Titelverteidigung seit 2008 und auch die zweite Titelverteidigung seit den 80ern. Das können sie eigentlich nur in der Champions League Titelverteidigern. Aber ja, wenn Benzema verletzungsfrei bleibt und einfach, wir haben den besten Torhüter der Welt, den besten Mittelstürmer, wenn auch Modric irgendwie gesund bleibt. Dieses dünne Fundament, es ist ein dünnes Fundament, wenn die zusammenbleiben, ist unsere Startelf besser als die von Barca, auch wenn Barca vielleicht die ersten 15 Spieler in der Summe vielleicht gefährlicher sind. Also ich sag Real Erster, Barca Zweiter.
Also Real kann keine Titelverteidigung, habe ich dir, glaube ich, eh schon auch letztes Jahr schon in der letzten Folge vorgerechnet. Ich fand das nämlich auch interessant, als ich das recherchiert hatte. Das irgendwo zufällig so aufgeschnappt habe, dann recherchiert, das ist wirklich krass, dass die das nicht können einfach. Also aus irgendeinem Grund, Thema wahrscheinlich auch Motivation, im zweiten Jahr, wenn sie das Ding gewonnen haben, wenn sie dann als Titelverteidiger in die Saison gehen, fehlen ihnen einfach immer ein paar Prozentchen. Das ist meine Wahrnehmung aus der Ferne auch immer. Ich gucke ja auch jedes Realspiel mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. In der Liga verpasse ich mal eins. Das war schon immer meine Wahrnehmung. Wenn sie 2-3 Jahre das Ding nicht gewinnen, bremse. Und dann, wenn sie es gewonnen haben, ja, passt schon auswärts jetzt bei, weiß ich nicht, Getafe, ne? Oh, es ist 12 Uhr Mittag, wir wollen eigentlich noch ein bisschen Siesta halten und unter der Woche war Highlightspiel gegen Man City, ja, nee, haben wir keinen Bock so. Und das haben sie immer wieder drin und das haben sie vor allem, wenn sie Meister sind drin in der Folgesaison. Deswegen biete ich dir meine zweite Wette an. Real Madrid wird nicht spanischer Meister wird der FC Barcelona werden. Ich biete dir das sehr, sehr gerne an als Wette. Denn ich bin mir ungewöhnlich sicher, dass das passieren wird. Und du weißt ja, ich bin keiner, der sich so sehr bei Tipps, egal welche Mannschaft betrifft, aus dem Fenster lehnt. Aber ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass der FC Barcelona absolut brennen wird auf diesen Meistertitel. Und dass Real eben ein wenig weniger brennen wird. Und deswegen wird der FC Barcelona spanischer Meister 2022-23.
Ja, und dann tippst du immer noch Real auf Platz 2 oder Atleti auf Platz 2?
Bin fast geneigt, einen Mini-Hot-Take rauszuhauen, dass Real näher am dritten Platz sein wird als am ersten. Punktetechnisch. Also, dass sie mit Atletico, vielleicht werden sie ja sogar Dritter, dass sie eher näher an Atletico sind als an Platz 1. Ich glaube, Barca wird brutal abgehen in der Saison. Brutal abgehen. Die sind richtig heiß. Das heißt nicht, dass Real schlecht ist. Mir geht es eher darum, dass ich glaube, dass der FC Barcelona richtig stark werden wird in dem Jahr. Also ne, keine Kritik an Real oder keine Spitze, sondern ich glaube wirklich, Barca ist brutal heiß. Aber ich muss natürlich zugeben, ich stehe noch stark unter dem Eindruck der Gamper-Trophäe gestern, wo sie so heiß waren. Und das war halt wirklich nur Pumas. Ne? Deswegen, ich muss mich auch ein bisschen bremsen. Aber das 4-0 im Bernabeu, da haben sie es angedeutet. Sie haben es eben angedeutet bei Napoli. Sie haben es angedeutet auch gegen Sevilla waren sie ja heiß. Da haben sie richtig Bock gehabt in dem einen Spiel.
Ja, man kann ja auch sagen, keiner muss mehr dringender Meister werden als Barca. Also Real und Atleti hatten jetzt und ihr braucht die Kohle noch dringender und ihr müsst auch unbedingt ins Viertelfinale der Champions League kommen, sonst wird's, ja.
Und sie haben ja natürlich auch brutal investiert. Also nochmal, wir reden halt auch von Koundé und Lewandowski jetzt mal völlig unabhängig von der Barca-Brille oder vom Barca-Fantum. Das sind brutale Verstärkungen. Also das für jeden Verein, wenn ich jetzt Man City-Fan wäre oder was weiß ich, Man United, Chelsea, würde ich mir auch die beiden Spieler wünschen in meiner Mannschaft, weil das einfach brutale Verstärkungen sind. Ja, das Alter bei Lewandowski, Klammer auf, Klammer zu, schon klar. Aber trotzdem, das sind absolute Top-Spieler, das sind Top-Verstärkungen. Du hast dich auch in der Breite verstärkt. Ne? Christensen hinten drin noch. Kessier, was ich gestern gesehen habe, kann der Mannschaft auch sehr gut tun. Ist ja auch nicht aus Pappe. Rafinha kann was. Dembélé ist mega motiviert, den sie verlängern konnten. Der hat wirklich Bock und der funktioniert unter Xavi gut. Also auch die Breite im Kader, die sie ja letztes Jahr vor allem in der Hinrunde nicht hatten. Du erinnerst dich noch, gegen Osasuna am, weiß ich nicht welchen Spieltag, so im Oktober rum. Oder November rum, hat Xavi mit S. Abde und mit Ferran Schuttler spielen müssen und Nico war plötzlich der wichtige Torschütze in seiner ersten Saison bei den Profis. Also die haben da mit 19, 18-Jährigen als absoluten Stammspielern gespielt. Auch Gavi war ja absoluter Stammspieler in der ersten Saison mit 17 Jahren. Und jetzt haben sie wirklich den Kader so verstärkt. Für mich der Top-Favorit auf La Liga.
Naja.
Für mich
der okay, dann ist der Wetteinsatz, ich weiß es, wenn Barca nicht Meister wird, musst du die Hymne des Meisters singen. Wenn Real nicht Meister wird, muss ich die Hymne des Meisters singen. Natürlich bei Tiki-Taka auf Sendung. Wir haben die Hazard-Wette mit dem Essen gehen, davon haben ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nichts, aber dann wäre der Einsatz jetzt.
Meinst du, die Hörer haben was davon, wenn du, wenn du die Barca-Hymne singen musst und
ich glaube, wenn es dann Barca-Fans sind und ich deren Hymne singe, haben da, glaube ich, viele
was. Wenn ich hier Hala Madrid trällern muss, meinst du, da haben wir hier was davon?
Würde ich mir gerne anhören.
Weiß ich nicht.
Na gut.
Ja, muss ich ja,
wenn
muss
du
ich
dir
ja,
so sicher bist.
Muss ich ja einschlagen. Ich
habe
die Wette an sich vorgeschlagen.
Ja, Yusuf ist wieder unser Zeuge. Ich habe es mir auch mal hier notiert. Gut. Kurz vor der 2-Stunden-Marke haben wir es dann ja doch noch geschafft mit unserer großen La Liga-Vorschau. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Wir hatten viele echt spannende Themen, auch mit Kubo, Hazard, Morata, Cristiano, nochmal natürlich die ganzen Prognosen. Also das, glaube ich, hat euch hoffentlich gefallen. Nochmal der Hinweis aufs Tippspiel, wenn ihr mitmachen wollt, Patreon werden, dort uns schreiben, so, ich möchte bitte mitmachen, am besten gleich die E-Mail dazu schreiben, denn es gilt jetzt Fipsi, der war Dritter, den 87er, also Benjamin, der war Zweiter, und Mixel, unseren Sieger vom Vorjahr, vom Thron zu stoßen. Du warst Achter, ich glaube ich 14.
Ed geht nicht besser. War ich nicht Siebter?
Siebter sogar,
ist mir schon wichtig, ja.
Der mit den Bonusfragen. Nee, ja, aber jetzt die Konkurrenz noch größer, mit jetzt schon 70 Teilnahmen.
Wollte ich gerade sagen, die Konkurrenz wird noch größer, es wird definitiv schwerer. Also roundabout 70 Leute tippen mit. Erstmal geile Sache, dass ihr alle dabei seid, dass ihr so viel Bock habt auf La Liga. Natürlich auch, dass ihr uns supportet. Also tolle Sache. Ich habe wirklich Bock und wie immer, das weiß ja eh jeder und du weißt es ja am besten, gilt für mich ja nur, Hauptsache vor dir landen. Also ja. Top 10 nehme ich mir natürlich immer vor, ne, das ist das Ziel, aber wenn ich 11. bin und du 13., dann war das für mich auch eine gelungene Tippspielsaison.
Scheiße.
Ich habe zweimal vor dir gelandet. Ne? Also
zweimal.
Auch bei Tippitaka, also wo wir ja nur die Spiele, ne, im Binärcode richtig tippen, 1 oder 0, genau, was wir auf Social Media posten, da bin ich auch in beiden Saisons vor dir gelandet. Und jetzt eben bei Kicktipper auch. Übrigens gibt es eine Neuerung, oh, die muss ich noch on-air schnell sagen, damit das jeder weiß.
Punkte.
Ja. Für ein richtig getipptes Unentschieden gibt es 3 Punkte in der Tendenz. Mhm. Also sprich, wenn jemand 0-0 tippt und das Spiel geht 1-1 aus, gab es vorher 2 Punkte, jetzt gibt es 3. Weil, wenn jemand 3-1 tippt und das Spiel geht 2-0 aus, gibt es ja auch 3 Punkte. So. Also das wurde angepasst, nur der Hinweis.
Und wenn es 4-4 ausgeht und ich 0-0 tippe, kriege ich dann trotzdem 3 Punkte?
Ist ja auch 3 Punkte, genau.
Oh. Dann, könnte man das noch staffeln?
Nee, das kann man nicht mehr staffeln. Aber auf jeden Fall, ne, bei 2-0 und 3-1 gab es 3 Punkte und bei 1-1 und 0-0 gab es nur 2 Punkte für richtig. Das fand ich nicht fair, deswegen, das wurde angepasst. Also für jeden einfach nur der kleine Hinweis, der mittippt. Ansonsten denkt an die Bonusfragen, ganz wichtig. Denkt dran zu tippen, wie viele Tore Hazard schießt oder ob er gar keins schießt in der Saison. mal schauen.
8.
Hauptsache weniger als 8. Ich bin immer ganz so zuversichtlich jetzt. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, du, ganz ehrlich, gegen irgendeinem Spieltag, wo Almeria gar keinen Bock hat, dann kann er halt einen Hattrick machen und dann zitter ich und schwitze ich hier an den anderen 37 Spieltagen. Eieiei. Aber gut, Wette ist Wette, ne?
Wette ist Wette. Wir haben es jetzt, ja. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Auf eine tolle Saison. Freitag geht's los mit Sevilla und Osasuna. Erstmal Mittwoch natürlich Supercup schauen. Und dann wird's jetzt Tiki-Taka natürlich wieder regelmäßig geben. Meistens montags natürlich, wie üblich. Aber da informieren wir euch dann auf Social Media. Tiki-Taka ist zurück. Schön, dass ihr immer noch da seid. Ob auf Patreon oder auch ohne Patreon-Abo. Schön, dass es euch gibt. Hast du noch was zum Abschluss?
Nee, eigentlich alles gesagt. Ich freue mich auf die Saison. Ich habe wirklich Bock. Ich freue mich auf Barca, weil Barca hat diese Saison Bock. Ich hoffe, dass Real etwas weniger Bock hat, damit ich dann am Ende nicht die Madrider Hymne singen muss.
Das ist ein schöner Einsatz.
Ja, weiß ich nicht, was schön ist. Weil ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt möchte, dass du das Ding singst.
Okay.
Ich hätte mir einen anderen Einsatz gewünscht, aber ja.
Jetzt ist es. Nächste Saison dann.
So, gut. In dem Sinne.
Gute Nacht.
Herr Kern, es hat wie immer Spaß gemacht.
Auf eine Ehre.
Auf eine schöne, spannende Saison.
Die vierte bei Tiki-Taka.
Ja.
Puh, Wahnsinn. So, das war jetzt schon unsere 144. Folge, also da kommen noch ein paar jetzt
wieder. Fleißig sind wir,
ja. Leute, gute Zeit. Bis bald, bis nächste Woche. Hala Madrid.
Hasta la próxima. Ciao, ciao.